Der Busfahrplan vom Besenwagen wird jetzt langsam so richtig eng. Also schnell rein, die Tür, die schließt heute zügig. Von den Emiraten geht's nach Portugal, nach Andalusien und das alles auf dem Weg nach Gent. Und in Portugal sammeln wir den deutschen Belgier ein, der uns aus der Brille unserer Nachbarn ein bisschen mitnimmt in die Vorbereitung auf das erste große Wochenende des Jahres. Und ich meine nicht Karneval. Also erstmal danke fürs Einsteigen. Heute sind wir auch wieder vollständig. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andy Stauff.
Welcome to Besenwagen.
Nächste Runde Trainingrunde gesponsert.
Sule, es steht der Frühling in den Startlöchern und da kommen viele von uns ja in folgende Situation. Nach Bestandsaufnahme im Materialwagen stehst du nun vor folgendem Problem. Du willst dein altes Bike loswerden, weil es vielleicht Baumarktmaterial ist, oder du suchst ein neues Rad oder beides. Aber klassische Marktplätze sind oft umständlich und unsicher.
Genau, aber dafür gibt es unseren heutigen Partner Bicycle. Bicycle ist die Plattform, wenn es um gebrauchte Bikes geht. Man kann da sicher sein, schnell und super easy kaufen oder zu verkaufen. Du kannst dein Rad in wenigen Minuten einstellen, bekommst direkt eine Preisempfehlung und basierend auf echten Marktdaten kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das passt auf jeden Fall.
Und das Beste, du erreichst Käufer in ganz Europa und den USA. Und Bicycle kümmert sich außerdem um sicheren Versand und Zahlung.
Aber auch für Käufer ist Bicycle überragend. Über 25.000 Räder stehen zur Auswahl, egal ob Rennrad, Gravel oder Mountainbike. Man kann mit verschiedenen Suchfiltern genau das passende Rad finden und dann direkt kaufen oder nachverhandeln. Und dank dem Käuferschutz ist man immer auf der sicheren Seite.
Wenn du also gerade dein nächstes Bike suchst oder verkaufen willst, check Bicycle unter bicycle.com/besenwagen.
Und mit unserem Code BESENWAGEN30 spart ihr dann auch satte 30% auf den Verkäuferschutz, aber nur für kurze Zeit.
Also los geht's. bicycle.com/besenwagen ist der Link, auf den du in unseren Shownotes klicken kannst.
Schön, dass du zurück bist, Paul.
Ja. Das, was du gesagt hast, gerne in voller Schöne und Klarheit gehört, aber leider ist der Internet, glaube ich, in Köln heute wieder sehr, sehr schlecht. Das heißt, ich musste mir einige Worte erdenken, aber danke, Andi, freut mich auch, wieder hier zu sein.
Vielleicht ist bei den Auffüllen von den Biertanks hier in meiner Nachbarschaft schon so ein bisschen in die Stromkabel und Glasfaserleitung gesickert. Das könnte gut sein.
Wir können ich hätte also ja schon... Kommt Köln außer Ballons eigentlich immer bei euch Richtung Karneval? Also, wo du meinst, ist alles nochmal vollgeladen, mehr Menschen kommen in die Stadt, merkst du so das Ungleichgewicht? Ist die eine Köln-Seite jetzt tiefer als die andere?
Nee, also das ist ja wirklich flächendeckend. Also es sind ja, da gibt es keine Grenzen, wo irgendwie kein Karneval gefeiert wird. Natürlich, so in der Innenstadt konzentriert sich das schon nochmal ein bisschen, aber eigentlich auch in jedem Fädel, in jedem Vorort sind jetzt übers Wochenende auf jeden Fall.
In jeder WG sind jetzt dreimal so viele Leute am Pendeln wie sonst. Es ist so crazy, es ist echt crazy. Was ich dazu noch sagen wollte, so, ich hatte ein bisschen Angst, dass wir Feedback bekommen über die Woche, dass es scheiße ist ohne Paul, aber es hat zum Glück keiner gesagt.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall besser mit. Wir haben auch den Allgemeinteil gemacht, Andi und ich. Wir sind echt so ziemlich schnell da durchgegangen und ziemlich schnell zum Gast, weil es hat nicht so viel Bock gemacht zu zweit.
Das liegt dann natürlich auch daran, dass bei uns nicht so viel passiert wie bei Paul.
Ja, aber bei Paul ist ja jetzt auch nichts passiert. Also.
Doch, ich fand es schon sehr, sehr witzig, dass Pauls Nachbarin irgendwie eine Verbindung nach Köln hat. Also so
familiär. Erst mal nach Italien.
Italien.
Ja, das war mir auch ein wilder Ritt. Also wie ihr wisst, ich habe ja ein Haus, was immer neue Geschichten hervorbringt. Und meine Nachbarin hat mir erzählt, ich komme von meiner ersten Radfahrt wieder rein. Fragt mich, wie es mir geht. Pio, hoffe ich ja gesund. Auf jeden Fall fragt sie dann, kennst du einen Mario? Mario Cipo, da sage ich so, Mario Cipollini? Ja, den. Kennst du den? Sage ich, naja, kennen tue ich ihn nicht, aber ich weiß, wer das ist. Meinte, ja, von mir einen Studienkollege. Also die ist jetzt auch schon, sagen wir es, eher Richtung Rente als die andere Richtung. Und auf jeden Fall von ihrem Studienkollege, der meinte, dass seine Tochter oder was weiß ich, auf jeden Fall irgendeine Verwandtschaft mit in dem Fall dachten wir, es wäre noch Mari Schipollini zusammen. Da meinte ich, ja, also ich habe gehört, der hat ein bisschen Probleme mit Frauen, also so mit übergriffig werden und sowas. Erstmal habe ich ihr dann ein paar Bilder von ihm gezeigt. Und dann meinte sie erstmal, boah, ich weiß nicht, ob jetzt die Tochter hat, vielleicht hat die einen Vaterkomplex oder so. Und da war ich so, sie soll vielleicht nochmal nachfragen. Und dann zwei Tage später schreibt sie mir nur nach, ich meinte, nee, das war nicht Mario Cipollini. Das war ein anderer Rennfahrer aus Köln, Gerald Schiolek. Und dachte, okay, gut. Und da habe ich mich halt echt gefragt, wie sie von Gerald Schiolek auf Mario Cipollini kommt.
Schiolek oder Cipollini, das hört sich ja schon ähnlich an, oder?
Ja, Gerio Schiolini.
Aber als nicht, also ich würde sie jetzt nicht als Radsport-Expertin bezeichnen. Also ich glaube auch nicht, wenn ich sie frage, wer Milan Sanremo gewonnen hat, ob sie weiß überhaupt, was das ist. Finde ich einfach schon sehr, sehr witzig.
Dass haben ja auch beide zum Beispiel gewonnen. Also.
Das stimmt natürlich. Finde ich schon sehr, sehr witzig, dass sie Gerald Schiolek mit Mario Cipollini verwechselt hat.
Ja, so wie meine Mutter Judith Arndt und mich.
Ja, gut, aber das ist noch drin. Das ist tatsächlich nochmal ein Level darüber, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen.
Ja. Aber nochmal aufs Feedback zurückzukommen. Ja, ich habe nämlich auch mal Feedback bekommen und zwar heißt es natürlich Team Type 1 und nicht Type 2. Das ist auch der Unterschied dann bei der Diabeteserkrankung. Typ 1 ist der Diabetestyp, der vor allem Kinder und Jugendliche trifft. Und Typ 2 ist der sogenannte Zucker, ne? Wo wir noch so gesagt haben, dass das ja manchmal so genannt wird. Und dann habe ich noch bekommen, nämlich hier von der Mareike, den Hinweis, der bekannteste deutsche Sportler mit Diabetes Typ 1 ist Alexander Zverev. Also man kann also auch auf ganz hohem Niveau damit nach wie vor Sport machen.
Ja, ich weiß noch, früher war mit dem Team Type 1 war das so, dass sich einige gesunde Rennfahrer gewünscht hätten, sie hätten auch Diabetes und diesen Team zu fahren, weil...
Stimmt, ja, die waren ganz gut bezahlt auch, ne?
Ja, ja, weil die waren absurd hoch bezahlt, weil es gab halt auch nicht so viele. Am Anfang sind ja sogar auch Rennfahrer gefahren, die keinen Diabetes hatten und die waren jetzt so, sagen wir mal, eher im hinteren Feld unterwegs, aber denen ging es finanziell ganz gut.
Ja, Novo Nordisk wurde uns dann auch nochmal zugetragen, so ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber im Moment mit Ozempic am Start und deswegen relativ bekannt, also.
Die waren auch davor, glaube ich, ein richtig riesengroße Pharma-Unternehmen.
Ja, ja. Aber jetzt nochmal wirklich, also seit diesem Produkt nochmal Marktwert gut gesteigert. Ja. Also, ja, kann man jetzt vielleicht nochmal ein bisschen
und da
ins Sponsoring stecken.
Anderer Fun Fact, der Team-Eigner, der hat auch dieses Super Sapiensium, also die
Super Sapiens.
Ja, hat er
gegründet. Glukosemonitor. Das ist ja aber auch eigentlich nicht, also ich erkläre kurz, was es ist. Es ist so wie so eine kleine Sonde. Es ist ein ungefähr 5-Mark-Stück. Wer das noch kennt, 2-Euro-Stück großes, 2-Euro-Stück große Aufkleber im Endeffekt, den man sich auf den Oberarm klebt und da ist eine winzige Nadel in der Mitte. Ich glaube nicht, dass man die merkt. Und das ist ein Sensor, der, ich würde sagen, live den Blutzucker misst und auf eine App überträgt. Und das ist als Diabetiker natürlich super vorteilhaft, weil du immer auch wahrscheinlich Alarme bekommst, wenn dein Blutzucker in gefährliche Regionen oder halt abtaucht und dir dann entweder, keine Ahnung, was essen kannst oder irgendwie dein Insulin spritzt oder was man da auch immer macht. Ich kenne mich tatsächlich nicht so gut mit Diabetes aus. Aber das wurde eben auch in der Trainingswissenschaft genutzt, weil es auch super informative Einblicke über die Nahrungsaufnahme und Verwertung von Sportlern gerade im Ausdauerbereich geht.
Der Trend war aber sehr, sehr kurz.
Der Trend war kurz,
der war richtig kurz.
Natürlich hat die UCI einen Riegel vorgeschoben.
Für die Anwendung, aber ich glaube, im Training Wettkampf, darf man es. Ja, ich glaube schon,
genau, dass im Training darf man es noch benutzen.
Training noch genutzt wird zum Teil.
Im Wettkampf darf man es nicht mehr nutzen.
Aber ich nicht so, also es war ja wirklich mal so für 2 Jahre ein richtiges Thema, also auch richtiges Ding, dass sich Leute selber das gekauft haben. Ich habe es seitdem gar nicht mehr gesehen. Natürlich, Werbung ist eh auch verschwunden, weil macht keinen Sinn dafür.
Gut, ich meine, man muss ja alles mal, alle Testmöglichkeiten muss man auch erstmal austesten. Ja. Und ob das dann so den großen Fortschritt gebracht hat, Scheint jetzt nicht so, wo wir es jetzt nicht mehr großartig sehen, aber es auszutesten war auf jeden Fall interessant eine Weile.
Ja, also jetzt macht es auch gar keinen Sinn mehr, weil man sich einfach so vollballert mit Kohlenhydraten. Also
ja, ich wollte es gerade sagen, ja.
Die Gefahr, da irgendwie in den Keller zu rutschen, ist halt einfach sehr gering geworden. Deswegen gibt es auch nicht mehr so schöne Hungerast-Stories hier im Besenwagen.
Ja, das ist auf jeden Fall leider eine aussterbende Kategorie.
Und weil wir gerade schon beim Testen und Ausprobieren sind, Überleitungskönig ist ja halbwegs gesund wieder zurück hier. Jonas Weniger mag auch...
Stopp, bevor wir hier in den Sportbereich gehen, wir haben noch Feedback und ich habe noch eine Frage an euch. Wir haben eine Hörerfrage und die müssen wir beantworten.
Oh Basti, das hättest du jetzt einfach... Hätten wir schneiden müssen.
Ja, du bist leider zu früh. Jarit hat uns nämlich gefragt... Und die Frage finde ich sehr schön, die könnt ihr nämlich auch super beantworten. Er ist gerade auf Malle unterwegs mit dem Rad und wurde von einem Ineos-Fahrer überholt, hinter so einem Roller. Und Jarit wollte jetzt einfach mal wissen, was bringt das eigentlich? Wieso macht man überhaupt Motortraining? Und das ist ja wirklich was man so als normaler Radsportler einfach nicht weiß. Aber es ist eine feststehende Trainingsmethode und die hat auch ihren Sinn. Wer will?
Naja, also ich glaube, wenn jetzt ein Sportwissenschaftler rein... faktisch fragen würdest, der würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es einen riesen, also ich glaube, ein Sportwissenschaftler würde es ja nicht aufschreiben. Da schreiben dir eher Coaches auf, die wissen, wie Radrennen funktionieren und wie Dynamiken funktionieren. Genau, und da würde ich auch sagen, ist schon der Unterschied. Also es macht halt Sinn, Motortraining zu machen, um eine gewisse Geschwindigkeit in die Beine zu bekommen, weil das Unterschied ist, ob du, sagen wir mal, 500 Watt im Training mit 95er Trittfrequenz fährst oder halt im Radrennen aufgrund von Windschatten zum Teil bei 60 km/h, 65 km/h fest und somit auch die Trittfrequenz eine höhere ist und die Dynamik in den Beinen, die, wie du auf dem Rad sitzt, all solche Dinge, darum geht es eigentlich viel mehr als jetzt wirklich um den reinen Wattwert hinterm Roller, weil früher haben wir es hinter Autos gemacht mit noch höheren Geschwindigkeiten, das war jetzt nicht so effektiv, aber da ging es wirklich einfach um die reine Dynamik. Ja.
Ist es nicht auch so Reaktionen bei der Geschwindigkeit oder
wollte ich gerade
Kurven
sagen. So mit Sprints und sowas? Ist so ein bisschen glaube ich, noch so das, was dann dazukommt, ne? Dass man einfach sich so ein bisschen an die Geschwindigkeit gewöhnt, ne? Auch jetzt mal so koordinativ natürlich. Und dann im Sprinttraining spielt es natürlich nochmal eine Rolle, eben bei den Geschwindigkeiten wie im Rennen Sprints zu fahren. Also wenn man jetzt mal so einen Ortsschild-Sprint fährt, vielleicht in der Gruppe, dann kommt man normalerweise nicht an diese Top-Speed-Region ran. Deswegen nimmt man sich dann oft mal einen Roller dazu. Der muss dann halt auch schon ein bisschen was können. Also mit so einem 50er-Roller wird es schon schwierig. Und ist natürlich auch so ein bisschen, ja, man kann sehr gut einfach auch längere Intervalle einfach für die Motivation ein bisschen besser absolvieren, würde ich sagen. Also neben dem Effekt natürlich, mit der erhöhten Geschwindigkeit, Trittfrequenz, vielleicht auch so ein bisschen mit der Newtonmeter-Variable dabei, ist es natürlich auch einfach für viel besser, vielleicht mal über eine Stunde zum Beispiel, einen relativ hohen Wattschnitt zu fahren, als wenn man das jetzt so selber macht. Also,
der ist halt nicht, also man darf es halt nicht vergleichen, es wird nie so, du wirst nie so gleichmäßig fahren können, wie jetzt, wenn du es alleine fährst, weil du halt immer weil es hinter dem Roller durch den Windschatten halt einfach anders ist von, aber der Durchschnitt wird natürlich trotzdem hoch sein, aber die Belastung ist eine andere, als wenn es ein gleichförmiges Intervall ist.
Es gibt ja auch ähnlicher am Rennen.
Ja, es gibt, früher hat das Ineos oder Sky sehr viel gemacht, auch an den Bergen. Ich glaube, das machen die, also ich habe es jetzt zumindest auch lange schon nicht mehr irgendwie gesehen. Ja, sind die halt so krass lange Intervalle an den Bergen gefahren, wo halt dann der Roller so quasi der Pacemaker war. Bis sie halt umgefallen sind. So. Aber ich glaube, das machen die jetzt auch nicht mehr so in dem Ausmaße.
Ja, es hat immer mal wieder
Pogacar so. Pogacar macht das schon auch, oder? Hä? Also Pogacar macht das schon auch öfter da.
Es hat immer mal wieder so Phasen gegeben, wo das irgendwie so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, ne? Weil dann eben jetzt so aus rein sportwissenschaftlicher Sicht da vielleicht gar nicht so viel dahinter steckt. Aber es wird dann doch eher so erfahrungsgemäß dann ab und zu mal wieder verwendet und dann. Ja, man merkt da irgendwie schon, man hat was davon. So.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn man es jetzt auch vielleicht nicht so rein sportwissenschaftlich genau sagen kann, was es eigentlich genau ist. Aber ja, ist halt ein beliebtes, trotzdem immer noch beliebtes Trainingsmittel. Mittlerweile auch, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Mode als jetzt so, sage ich mal, die letzten paar Jahre. ja, gerade auf Mallorca jetzt um die Jahreszeit kann das schon mal gut kommen. So den, man holt mit sich damit oft so den Feinschliff. Ja, also wenn so die große Arbeit getan ist, ne, die, also man muss jetzt nicht unbedingt eine Grundlagenausdauereinheit hinterm Roller fahren, bringt ja auch nichts, ne, dann bist du halt irgendwie
Belgien auch
400 Kilometer
gemacht,
ne? Unterwegs.
Auf dem Deich hoch und runter.
Aber ich kann da jetzt vielleicht schon mal Entwarnung geben für Jarit und andere Hobbysportler, die uns hören. Ihr, wenn ihr keine Rennen fahrt, dann müsst ihr jetzt nicht noch einen Roller kaufen und eure Partnerin oder euren Partner da draufsetzen. Gefährlich. Für einen Ortsschildsprint reicht es ohne Rollertraining.
Ja, und auch was man nie vergessen darf, ist, erstmal ist es, glaube ich, auch so verkehrsrechtlich, glaube ich, auch so eine sehr, sehr graue Zone, muss man sagen. Und ich würde es auch niemandem empfehlen, der nicht professionell den Sport betreibt, weil da brauchst du schon eine gewisse Reaktionsfähigkeit auch, weil das ist halt echt nicht mehr witzig dann irgendwann.
Und der, ja, vor allen Dingen der Führer des Führer Fahrzeugs auch, ja, muss ja sich auch so ein bisschen damit auskennen. Ne? Also,
von daher vom Besenwagen aus keine Empfehlung. Mach das
auf
nicht,
keinen
Kinder.
Fall. Aber ich habe es immer ich habe es zum Beispiel immer gerne gemacht.
Ja, also, ich auch.
Das macht auch Bock.
Und das übrigens auch, ne, das, was ich jetzt im Gravel-Kontext auch mal wieder sage, dass wir das halt gar nicht machen oder zu wenig, weil wir das was der erste Unterschied, ich merke, wenn Straßenfahrer reinkommen, was die halt besser können, wenn es halt schnell wird, so in diese Position richtig reingehen, Aero-Position und dann einfach so richtig ballern. Das machen wir halt nie. Wir fahren halt unsere 30 Minuten Intervalle.
Und dann, wenn die Mountainbiker kommen, ne, dann ist eher so, Trittfrequenz geht runter.
Ja.
Trittfrequenz geht runter, Leistung wird gleichbleibender. Und ja, jetzt kannst du wieder in deine Überleitung reingehen. Mountainbiker, niedrige Trittfrequenz.
Ja, genau. Jetzt kommen wir zum Rennspektakel hier. Auf jeden Fall, unser guter Freund aus Dänemark, Jonas Vingegaard, ist ja bis letztes Jahr, bis dieses Jahr im Winter, was ist er gefahren, 175 oder 172?
Nee, 172.
172,5 Kurbeln. Hat sich jetzt aber dafür entschieden, aus ganz anderes Spektrum der Kurbellänge zu wechseln.
Ich denke nicht, dass er sich entschieden hat.
Ja, oder sagen wir mal so, ich glaube, dem ist es auch
relativ. Das wurde ihm nahegelegt.
Ich glaube auch, ich schätze ihn so ein, dass dem das auch einfach egal ist. Dass der so, da hat wahrscheinlich der Teamchef bei seiner Frau angerufen und die Frau hat ihm dann irgendwann beim Abendessen so erzählt: Ey, du, ab morgen fährst du 150er Kurbeln. Weil.
150.
Weil er fährt nämlich nicht so wie wir coolen Kids alle da draußen, 165er, die überall ausverkauft sind, sondern der hat gesagt: Ich greif mal in die Einstiegsleiste bei SRAM und hol mir eine SRAM Rival Kurbel.
Gibt's das Produkt?
Ja.
Oder ist das eine Maßanfertigung?
Nee, das ist, glaube ich, das Einstiegsmodell von SRAM Kurbeln, eine 150er SRAM Rival.
Da habe ich was anderes gehört.
Geil.
Ich glaube, es ist ein Prototyp.
Das ist das, was im Internet steht. Es ist keine Carbon-Kurbel, die er fährt.
Ja, genau aus dem Grund, weil bevor man die jetzt, sage ich mal, aus Carbon baut, wollte man vielleicht mal ausprobieren, ob es wirklich funktioniert. Und so sehe ich das Ganze jetzt erstmal von außen. Einfach mal zu gucken, wo hören vielleicht die Vorteile einer kurzen Kurbel auf.
Ja.
Und man weiß ja auch, dass das Team Wismar Liese Bike diesen Winter da sehr viel umgestellt hat, also eigentlich, dass die meisten Fahrer auf eine kürzere Kurbel gewechselt sind, weil man einfach sagt, die Ermüdung ist dadurch nicht so hoch wie mit einer langen Kurbel. Und das ist natürlich für einen Fahrer wie Jonas Vingegaard, der die entscheidenden Leistungen eigentlich so am Ende vom Rennen bringt oder in einer,
oder auch
in
der
Rundfahrt,
Woche.
Genau, die schon ein paar Tage dauert. Da macht es natürlich Sinn, weil jetzt mal rein physikalisch hat man natürlich mehr Power mit einer längeren Kurbel. So, aber da ist genau irgendwo auch die Frage, was ist dann letztendlich, ne, wo ist der Schnittpunkt, frischer zu sein und vielleicht weniger Leistung zu fahren. Auf der anderen Seite hat man natürlich eine höhere Trittfrequenz, ne, das
darf
dann
ich
auch
kurz
so ein bisschen
physikalisch eingehen?
Ja.
Bevor, Paul, bist du bei was anderem oder willst du auch da drauf?
Nee, auch genau das Gleiche. Also nee, ein anderes Thema zu dem Thema.
Also nur dieses physikalisch und längere Kurbel hat man mehr Power. Da geht's nur um eine Beschleunigung. Danach nicht mehr. Also ich kann mit einer längeren Kurbel und da kommt es natürlich immer, also Disclaimer, es kommt hier immer auch auf Körpergröße bzw. Beinlänge an.
Und da auch nochmal kurz, aber wenn du weiterklärst, aber das muss man nochmal erklären, warum fahren BahnsprinterInnen auch kurze Kurbeln?
Weil die ersten paar Meter von null weg anscheinend nicht so relevant sind, dass man da den Vorteil von längeren Kurbeln überhaupt merken würde. Und in dem Moment, wo die auf Geschwindigkeit sind, ist es schon wieder so viel effizienter und aerodynamisch vorteilhafter, dass man da auch kürzere Kurbeln fährt.
Das gilt dann ja auch und so für uns Hansel.
Der einzige physikalische Vorteil, der mir...
Aerodynamisch hat das, glaube ich, noch niemand getestet.
Ja, nein, du kannst deinen Oberkörper aerodynamisch vorteilhafter positionieren, beziehungsweise kommst du mit dem Bein nicht so nah an den Oberkörper ran und das ist wieder mechanisch
muskulär effizienter. Das wäre, glaube ich, auch der eigentliche Grund, warum die Bahnsprinter kurze Kurbeln fahren, weil die einfach keinen Platz haben mit den ganzen Muskeln.
Aber ja, das ist ja einer der Geschichten. Aber nochmal auf das Physikalische einzugehen. Also, was mir jetzt rein logisch, das Einzige, was mir bekannt ist, wo eine längere Kurbel Sinn macht und deswegen haben Mountainbiker auch ewig noch beziehungsweise immer noch längere Kurbeln als Straßenfahrer, sind Beschleunigungen von ganz kleinen Geschwindigkeiten mit sehr hohen Drehmomenten. Also wenn du mit dem Mountainbike bergauf fährst oder über so einen Stein oder Baumstamm oder was die auch immer im Weg haben, so ad hoc drüber musst nach oben. Und da kannst du halt mit einer längeren Kurbel in einer niedrigen Geschwindigkeit sehr viel Drehmoment aufbauen, um dieses Hindernis zu überwinden. Wenn jetzt du als Straßenfahrer, gehen wir doch mal auf Beispiel Mathieu van der Poel, der immer noch längere Kurbeln fährt, aus deiner Gruppe heraus am Molenberg oder an der Mühr attackierst auf einer Geschwindigkeit von, weiß ich nicht, 30 auf eine Geschwindigkeit von 35, 40 bergauf, wird sich das mit einer längeren Kurbel, auch natürlich mit Grenzen, aber immer besser anfühlen. Definitiv. Du wirst da diese Beschleunigung besser, mit einem besseren Gefühl und wahrscheinlich auch besser leisten können. Aber das tritt halt in einem Radrennen für sehr wenige Sportler erstmal nur auf und dann zu einem sehr kleinen Prozentsatz an Zeit. Weil wenn du auf Geschwindigkeit bist, ist eigentlich immer wieder die kürzere und da ist dann die Frage, wie kurz die bessere. Und jemand wie Mathieu van der Poel, der relativ groß ist, für den ist natürlich auch, das Verhältnis ist super weird. Also für mich, ich bin 1,69 Meter. Ich glaube, meine Beine und mein Oberkörper sind in einem halbwegs proportionalen Verhältnis. Für mich ist meine 165er Kurbel, die ich fahre, so wie für jemand, der 1,80 Meter ist oder 1,85 Meter ist, eine 175er Kurbel. Es ist dann erst dieselbe Bewegung so. Und deswegen klar, je kleiner der Fahrer, da macht es dann richtig Sinn. Also ich glaube, für mich ist eine 165er so wie für Mathieu van der Poel eine 175er. Und ich überlege jetzt halt langsam, weil auch größere Fahrer auf die 165 schon standardmäßig gehen, denke ich mir so, fuck man, die ist schon wieder viel zu lang, meine Kurbel.
Okay. Vielleicht gibt es ja die 150er dann bald.
Ich habe jetzt...
Im Regal.
Um Andi seine Sache da zu bestätigen. Und dazu haben wir auch eine schöne Folge gemacht im Materialwagen, waren wir bei SRAM zu Besuch. Also die kürzeste SRAM Rival-Kurbel ist 160 gerade.
Denke ich mir nämlich, ja.
Wie Andi schon sagt, das wird ein Musterbau sein, was direkt bei SRAM...
Hey, von unserem Freund Michael Jakob.
Ja, was bei SRAM in Schweinfurt gemacht wird. Wieso hört man die Normal, Folge rein? Ja. Da geht es auch um das Thema ein bisschen, Musterbau.
Ich habe mir eine 160er jetzt schon bestellt und warte schon seit 2 Monaten drauf, um das auch zu testen. Aber vielleicht mal ein bisschen Spoiler. Es wird jetzt bald produziert werden, denke ich mal. Wir wollen dieses Jahr, also irgendwie haben wir es so ein bisschen aufgeteilt, jeder von uns eine thematische Folge machen und wir werden auf jeden Fall eine Folge zu Bikefitting und zu solchen Themen machen, wo ich da mal richtig mich schon drauf freue, auch in die Tiefe zu gehen. Und ich habe schon auf jeden Fall einen richtig geilen Gast zu dem Thema Kurbellänge rausgesucht, der auch definitiv schon alles mal getestet hat. Das ist ja was, wo ich sage, das gehört eigentlich auch dazu. Man muss eigentlich alles mal gefahren sein, um da genaue Angaben machen zu können. Aber super interessant und das Lächerliche an der ganzen Nummer ist, eigentlich ist das schon relativ lange klar, das Thema besteht schon ewig, aber es bedarf halt dann doch eines Tadej Pogacar, der das in der Tour de France fährt, bis alle sagen, ah, Jetzt müssen wir unbedingt darüber nachdenken.
Weiß ich nicht. Also da der Trend dahin, der ist ja auch schon ein bisschen älter als jetzt 2024 Pogacar.
Also das kannst du wirklich nicht bestreiten, dass in der größeren Masse hat das eine Hysterie letzte ausgelöst. Das kannst du auch, wenn du Swam fragst,
die sagen genau das Gleiche. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass zum Beispiel ein Team wie Visma, was sehr wissenschaftsorientiert arbeitet, jetzt nur weil Pogacar vielleicht mal ein bisschen kürzere Kurbeln fährt. Da habe ich mir nämlich übrigens sagen lassen, dass der schon wieder in die andere Richtung geht und doch das ausprobiert hat und jetzt doch wieder ein bisschen länger wird. Das müssen wir bestätigen.
Nicht von Profiteams. Wir reden ja nicht von Profiteams, wir reden von normalen
Leuten. Okay. Ja, das kann natürlich sein. Ja.
Der Hype darum, hundertprozentig hat das was mit Pogacar zu tun. Ey, ganz ehrlich, Mann, ich saß im November auch noch bei meiner Bestellung bei Swam.
Das ist dran, das Totschlagargument.
Und dann, da habe ich auch mal drüber nachgedacht, ja klar, macht Sinn, denkt man schon seit Jahren, jetzt macht man es halt. Also es ist so, hundertprozentig hat er den Trend da ausgelöst, keine Frage.
Auf jeden Fall, dass man drüber redet, das hat er losgetreten. Natürlich kommt dann jetzt dazu, ne, dass ein ganzes Team nach und nach auf kürzere Kurbeln wechselt. Also
es muss ja jemand bei Visma sitzen, der das wirklich jetzt mal einfach forciert hat über den Winter.
Ja.
Und das würde mich auch mal interessieren.
Das ist die Neuverpflichtung, die Visma getätigt hat. Also wir haben auch Ende letzten Jahres in Podcast darüber gesprochen, dass nicht nur Bora sich eine ganz interessante Neuverpflichtung gesichert hat im Performance Management, sondern eben auch den Counterpart, der ist nämlich bei Visma Lise Bike gelandet.
Und ja, Johnny Welch.
Nee, es geht da nämlich um jetzt Bingham. Ne? Oder ja, genau. Bickham.
Genau, Big der geht zu Bora.
Und, der geht und zu Bora Account. Und sein Kumpel oder beziehungsweise auch mit oder auch einer der Gründer von Watchop zum Beispiel. Das ist so ein Hersteller, der sich auf Aeroparts, ne, also jetzt so Extensions für Zeitfahrräder und so weiter spezialisiert hat. Der heißt, glaube ich, James Loden. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere. Also das würde ich jetzt nochmal kurz hier googeln, um das zu bestätigen, aber bin ich mir relativ sicher. Und der hat diesen gleichen Job letztendlich bei Visma Lease Bike übernommen.
Jamie
Loden.
Okay. Christian Niermann schreiben und mal anfragen, ab welchem Saisonzeitpunkt wir Informationen haben dürfen.
Ja. Gut.
Okay, also er 150er Kurbel hat auf jeden Fall Volta au Algarve gewonnen. Ja. Allerdings nicht die Bergankunft. Richtig. Das war ein bisschen schlecht zu sehen, weil die Regie da ein bisschen das Ganze mysteriöser gemacht hat, als es hätte sein müssen. Also erste Etappe war Bergankunft, gewinnt Jan Christen vor Joao Almeida, der ihn gewinnen lässt, was eine sehr schöne Geste war, fand ich.
Kannst du?
Es hat im Endeffekt ja nichts geändert.
Ja,
Aber komischerweise hängt Almeida halt Vingegaard ab, hätte ich gerne mal gesehen, wie. Und auch den Rest der anderen Favoriten, Roglic zum Beispiel.
Warum fährt der eigentlich schon wieder mit unrasierten Beinen durch die Gegend?
Ja, ich glaube, es war ein Statement, dass er noch nicht so fit ist.
Ey, was soll denn die Scheiße? Also ganz ehrlich, man, die soll aufhören, Kindergarten zu spielen. Das ist ja einfach seine Beine rasieren.
Absolut.
Das ist doch, also wenn das die Art und Weise ist, wie man schon mal Statements macht und nicht, ey.
Aber ich denke halt auch, was ich noch kurz, worauf ich hinaus wollte, dass die letzte Etappe ist ein Zeitfahren und das würde keinen Sinn machen, zwei verschiedene Kurbellängen zu fahren. Dass Vingegaard dieses Zeitfahren dann auch mit seiner 150er Kurbel gewinnt.
Mag sein, ja.
So ist es auf jeden Fall ausgegangen. So, ihr wart nicht so begeistert von den Rennen, die woche waren, ne? Habt ihr schon gesagt. Drei Rundfahrten gewesen, aber...
Nee. Würde ich jetzt nicht so sagen, ehrlich gesagt. Also ich habe ja auch letzte Woche schon gesagt, ich fand es erstmal cool, dass drei Rennen gleichzeitig stattgefunden haben, die auch alle so ein bisschen Zeit verschoben, letztendlich für einen langen, langen Nachmittag Radsport gesorgt haben.
Viel Zeit zum Schlafen war auf jeden Fall, ja.
Und es hat eigentlich auch immer so gepasst, dass man, wenn man sich nur die Finals von der UAE-Tour angeguckt hat, den Rest konnte man sich ja eigentlich sparen. Wobei, eine Etappe muss ich mal ein bisschen zurückspulen, um zu sehen, was Pogacar da eigentlich in dieser Ausreißergruppe macht. Habt ihr das mitbekommen, dass er einfach mal so einer Fernsehattacke hinterhergefahren ist dann irgendwann, als die schon mal 2 Minuten hatten und irgendwann die Sprinter-Teams hinten ein bisschen Stress bekommen haben und dann doch wieder zugefahren haben.
Das sind auch so Aktionen, die landen dann auch in der normalen Presse.
Ja.
Das findet dann auch woanders statt, außerhalb vom Radsport-Kontext.
Aber ich glaube auch, dass er einfach diese Belastung gesucht hat, weil da jetzt irgendwie im Feld mit 100 Watt im Windschatten mitzurollen, da wird er eher schlechter als besser. Ne? Und wir wissen ja jetzt auch, dass sein Rennkalender bis zur Dauphiné eigentlich kaum noch oder gar keine Rundfahrt mehr vorsieht. Und wenn er dann da auch schon nur so ein paar Trainingstage hast, letztendlich, hat er sich wahrscheinlich gedacht, komm, haben wir mal ein bisschen Spaß. Machen wir ein bisschen Motortraining hier.
Aber da jetzt mal so eine Frage in den Raum geworfen. Ich meine, ich weiß nicht, wie sehr man UAE und dann Algarve miteinander vergleichen kann. Also ich finde, der sah jetzt schon wieder gut aus bei UAE. Jetzt nicht ganz so snappy wie vielleicht letztes Jahr am Anfang der Saison. Ich finde, der sah eher so ein bisschen spritziger aus, schon bei den ersten Rennen. Klar, wenn er jetzt schon wieder gewonnen hat mit Vorsprung. Aber wisst ihr, ich meine, also jetzt nicht so sharp. Ist auch noch ein bisschen Zeit bis zur Tour, da fährt er diesmal auch nicht in Giro. Aber dann so Vingegaard fand ich dann jetzt nicht so überzeugend, auch wenn er das Zeitfahren gewinnt. Mhm. Aber dass er da am Berg sich so abkochen lässt. Und das war jetzt auch nicht der, war jetzt kein einfacher Berg, aber jetzt auch nicht der krasseste. Und dann auch Roglic. Und der will wiederum ja auf Giro fahren. Da ist schon noch viel Baustelle, war. Und dann, wenn du überlegst, ich glaube, weniger passiert auch noch einiges, ist auch noch lange hin. Aber hätte ich jetzt erwartet, dass der da eigentlich alle schon rasieren muss, um jetzt schon Richtung Paar zu sein mit Pogacar.
Sehe ich anders, weil vor allem Pogacar ja jetzt nochmal so richtig eine lange Klassikersaison fahren wird. Also der wird ja jetzt nicht nur wie im letzten Jahr die Ardennen-Klassiker fahren, sondern auf jeden Fall auch die Flandern-Rundfahrt, also von den Kopfsteinpflasterrennen einige mitnehmen. Und dann, glaube ich, nochmal eine Pause machen.
Ist das
machen.
Schon bestätigt?
Ja. Also ich weiß nicht, ob offiziell, aber ich kann es dir sagen, der wird da sein. Und
aber nur
ja,
bei Flandern.
Er wird auf jeden Fall, denke ich mal, ja, also man hat heute irgendwie ein Interview mit Nils Polde lesen können, wo er das auch so nochmal so ein bisschen offen gelassen hat, ob er tatsächlich vielleicht auch doch Roubaix fährt. Aber eigentlich geht man davon aus, dass er Roubaix nicht fährt. Zumindest nicht in diesem Jahr, aber bei ihm weiß man auch nicht. Ne? Also wenn er sich aussuchen darf, ne? Man kann ja jetzt auch sagen, aus UAE-Sicht wäre es vielleicht wünschenswert, so ein Rennen wie Roubaix jetzt noch nicht zu fahren, weil sich da in einem Sturz relevant in Richtung Tour zu verletzen, ist halt schon höher, sage ich mal, als bei einem anderen Straßenrennen vielleicht. Und ich glaube ja auch, der müsste da ein bisschen schwerer für werden. Aber es ist halt Tadej Pogacar, wer weiß, vielleicht sagt er einfach, komm, ich probiere es mal aus. Und Nils Polit hat in dem Interview auch gesagt, dass dann auf jeden Fall auch das ganze Team zu 100% für Tadej Pogacar fahren würde. Also vielleicht wurde diese Option schon mal besprochen. Ich meine, wir werden es in den nächsten Wochen dann sehen. Aber ja, auf jeden Fall wird nach diesem Rennblock mit den Eintagesrennen nochmal eine Pause und Neuaufbau zur Dauphiné bzw. Tour de France stattfinden. Und ich glaube, dieser Aufbau von einem Vingegaard wird jetzt einfach geradliniger dahin gehen. Also der bereitet sich ausschließlich nur auf die Tour de France vor. Und deswegen glaube ich, ist es jetzt noch nicht so schlimm, sage ich mal, nicht bei, weiß ich nicht, vielleicht 95% zu sein wie ein Pogacar, weil der muss halt jetzt im Anfang April oder Ende März schon mal bei mindestens 99% sein, vielleicht für eine Flandern-Rundfahrt. Und da kann sich eben Vingegaard ein bisschen mehr Zeit lassen, genauso wie ein Roglic eigentlich auch. Wobei ich den schon...
Der fährt ein Giro.
Der fährt dann jetzt wahrscheinlich das Training gut hoch Richtung Giro. Und dafür muss man sagen, ja, könnte man auch sagen, war es vielleicht jetzt noch nicht so gut, wie man es eigentlich erwartet hätte. Auf der anderen Seite, ein Almeida hatte, glaube ich, auch schon einen richtigen Fokus auf die Algarve-Rundfahrt, so ein bisschen die Heimrennen für ihn. War da vorher jetzt auch schon im Rennbetrieb, also kommt da nochmal mit ein bisschen anderer Vorbereitung hin. Und ja, konnte halt auch auf dem letzten Kilometer da zumindest mal einen Unterschied machen zum Vingegaard, was jetzt auch noch nicht oft vorgekommen ist. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, ne, eben gerade so ein bisschen der Formstand der beiden und die vielleicht ein bisschen speziellere Vorbereitung für Almeida für die Algarve-Rundfahrt.
Hm. Fun Fact, übrigens ganz kurz, ich war letztens ja mal mit Nils trainieren und da hat er erzählt, dass letztes Jahr um ein Haar Tadej Pogacar zur Schmitternacht gekommen wäre und mitgefahren. Weil er einen Tag vorher irgendwie in Niederlanden ein Nachtourkriterium gefahren ist und halt zu Nils meinte so, ja, ich würde schon voll gern vorbeikommen, aber dann ist es halt auch irgendwie terminlich nicht ganz ausgegangen, weil er dann schon wieder woanders sein musste. Aber
Wäre der umsonst gefahren, Schmitternacht?
Er wollte so halt für gesagt. Nils. Hey. Also Nils meinte so, der wäre halt für mich dann vorbeigekommen, so zum
Alter, ja. stell mir vor, der taucht auf einmal auf, geht dann so, ich weiß nicht, wie Nummernausgabe da ist. Ob das in so einem Pub ist, wo wir damals den Besenwagen aufgenommen haben, ja. Wo du reingehst, die trinken ein Bier und dann kommt da Pogacar rein und sagt, ey, ich brauche mal meine Nummer. Gute. Ja, das wäre geil.
Okay. Ist jetzt gar nicht so unrealistisch, ne? Also wenn man Pogacar so als Typ ist ja auch manchmal so ein bisschen, ne, ja, warum nicht? Machen wir einfach mal so ein bisschen unvorhersehbare Sachen.
Aber dieses Jahr soll es wohl nicht passieren, weil er seiner Freundin bei der Frauentour de France hinterher reisen will.
Okay. Ja, aber ich sag mal, jetzt so als Dankeschön für die Helferdienste bei der Tour de France, kann man das ja schon mal, wäre es jetzt gar nicht so weit hergeholt.
Ja, ich finde aber, dass Nils jetzt so lange in dem Team bleiben muss, bis der zu Schmitternacht kommt.
Ja, definitiv.
Also das und dann müssten wir aber, ey, das, aber eigentlich wäre das auch geil, wenn der wirklich einfach so da hinkommen würde. Also gar nicht so richtig vor mit Tamtam, irgendwie der sogar auf Postern drauf, sondern der ist auf einmal da.
Ja, das so, ja, genau so müsste es sein.
Ja. Aber wir müssen es natürlich wissen.
Wenn Nils ihm dieses Jahr den Roubaix-Sieg anfährt, dann muss er das machen. Ja, ja, wollen wir noch überhaupt Ruta del Sol?
Ja, erzählt mal, ich habe Ruta del Sol tatsächlich gar nicht mit so großem Interesse verfolgt. Wie fandet ihr das? Also Paul hat schon gesagt, hat ihm eigentlich ganz gut gefallen.
Ja, Ruta. Ich habe ja schon letzte Woche erste Etappe, war mega geile Strecke, die habe ich geguckt. Van Riels, alle völlig abgekocht. Ich habe gedacht, der gewinnt jetzt hier und völlig unangefochten, dann doch anders gelaufen.
Ja, ich habe immer nur, Ruta del Sol habe ich mir nur so reingesappt, aber irgendwie immer, wenn ich reingeguckt habe, war gerade so ein Juniorenrennen-Vibe. Boah, alles irgendwie außer Kontrolle, keine Teamkollegen, da jeder macht irgendwas. Dann denkst du, es sind immer Leute in der Spitzengruppe, die da eigentlich bei normalen Rennverläufen nicht sein dürften. Und Sivakov von UAE gewinnt die Rundfahrt und ich fand sie eigentlich ganz cool. Tom Pidcock hat ein bisschen Radrennen gespielt, UAE hat Radrennen gespielt. Da hast du gesehen, dass Ineos Grenadiers, da hat sich irgendwie was verändert, die versuchen jetzt gerade wirklich mit allen möglichen Taktiken und auf allen möglichen Wege irgendwie Etappen zu gewinnen, wären 100x2 in der letzten Woche. Auch bei Sprints oder bei Szenarien, wo ich nicht gedacht hätte, dass man da überhaupt einen Sieg mitfahren kann. Also ich fand es eine relativ spannende Rundfahrt so zum Angucken. Aber ja, weil wir gerade bei UAE sind.
Wie hat Sivakov das gewonnen? Das habe ich dann irgendwie nämlich gar nicht mehr mitgekriegt.
Na, der fährt auf der zweiten Etappe. Das weiß ich auch nicht. Das ist so ein Ding, wo ich eingeschaltet habe und auf einmal sehe ich, dass Van Gils alleine fährt hinter einer Gruppe und dahinter noch eine Gruppe. Und vorne in der Gruppe war Sivakov drin. Und das ist der Tag, wo er quasi das Trikot übernimmt. Und ich glaube, wo Pidcock die Etappe gewinnt. Das müsste die zweite gewesen sein. Mhm. Genau, und dann hat er es halt da nach Hause gebracht. Aber auch die nächsten Tage, wer war denn das von Ineos? War das Ben Turner, der da auf einmal, der ist auf einmal Sprinter. und man muss auch sagen, der ist gute Sprints gefahren. Also den einen Tag da, ich glaube, da war auch selbst Alexander Christoph überrascht davon, dass er nicht so schnell zurückkommt, wie er vielleicht dachte, Richtung Ziellinie. Weil da gewinnt Christoph zwar die Etappe, aber Ben Turner wird knapp Zweiter. Und das hat er auf irgendeiner Etappe nochmal gemacht. Also ja, ich fand es eine ganz interessante Rundfahrt und bin auch gespannt, was Ineos dieses Jahr noch macht, weil die wirklich ja mit allen Mitteln versuchen, was zu gewinnen.
Ja, die haben ganz guten Vibe gerade so in der Mannschaft und das ist auch so eigentlich jetzt die Leute, die da bei der Andalusien-Rundfahrt gefahren sind, ist auch so ein Teil, so Kernteil der Klassikermannschaft. Da kann ich mir vorstellen, dass die da auch vielleicht mal hier und da für eine Überraschung sorgen. Ne? Also Ben Turner hatte bisher auch einfach viel Pech, muss man sagen, bei den Frühjahrsklassikern. Der hat schon oft mal so gezeigt, dass er da eigentlich richtig gut ist. Hatte dann ein paar so Stürze in den letzten Jahren auch. Wo ich mir so dachte, ah, jetzt schon wieder zu dem Zeitpunkt, irgendwie ärgerlich. Da kommt ja noch Josh Tarling dazu, den ich so, ja, auf den ich echt gespannt bin bei den Klassikern. Also nicht nur bei Roubaix, sondern auch bei dem einen oder anderen Rennen. Hat man letztes Jahr schon so ein bisschen Ansätze gesehen, wo man gedacht hat, so okay, jetzt wenn der nochmal so ein bisschen mehr Erfahrung dazu bekommt, ein bisschen mehr Reife auch so als Fahrer, dann wird das bei den Klassikern schon richtig gut laufen.
Ja, wenn ich, warte mal, wer, Carlos Rodriguez ist der Gute von Ihnen, ne? Oder ist das Oscar? Nee, Carlos, oder?
Ja,
Carlos.
Ja. Das ist für mich jetzt gerade so, auch wenn er noch jung ist, gerade so ein Fahrer, wo ich das Gefühl habe, der blockiert so ein Team. Wo man zu hohe Erwartungen, also da, weil es so ein Typ ist, mit dem du ins Rennen gehst und zu hohe Erwartungen hast an das, was er eigentlich erfüllen kann. Also das ist so ein Typ, der immer Top 5 fährt, aber der kann eigentlich nicht gewinnen in meinen Augen. Also noch nicht. Vielleicht auch nie.
Ich kann mich, glaube ich, gar nicht mehr daran erinnern, wann ich Carlos Rodriguez das letzte Mal ohne irgendeine Bandage an Arm oder Bein gesehen habe. Also der hat ja wirklich eine Sturzrate. Wahnsinn. Ja. Also
der ist ja auch gerade jetzt wieder raus bei UAE. Und ich finde das krass. So, das ist wirklich so ein Rennfahrer, ja, wie gesagt, wo du das Gefühl hast, das Leben ist ein Teil der Mannschaft, wo die arbeiten müssen, anstatt irgendwie vielleicht eine andere Taktik zu fahren. Und jetzt ruht er das toll, fand ich, war so hang-loose-mäßig. Lass mal machen.
Mhm. Ja. Aber das ist so ein Fahrertyp, da denke ich mir so, der wird vielleicht irgendwann sich nochmal entwickeln nach einem Teamwechsel.
Der ist gerade 24, ne? Also
ja.
Gerade wirklich aber frisch 24 Jahre alt. Also darf man, dem kann man noch ein paar Jahre Zeit geben und ich hoffe, der bleibt mal so ein paar Monate durchgehend auf dem Rad. Das wird, glaube ich, auch schon mal wieder vielleicht alles ein bisschen
ändern. Aber ich glaube, mein Punkt, also den Punkt, den ich ja machen wollte, ist, dass die in meinen Augen manchmal zu viele von solchen Fahrern haben, die potenziell was machen könnten, aber so viel Kapazität von dem Team dadurch blockieren, dass die anderen gar nicht mehr in der Lage sind, richtig Radrennen zu fahren. Und dann fahre ich jetzt Ruta de Sol, ja, und dann auch das, was Kwiatkowski gewinnt, letzte Woche, habt ihr wahrscheinlich schon besprochen, das Schotterrennen. Es sind halt so Dinge, die haben schon ziemlich gute Rennfahrer bei sich im Team, aber irgendwie kriegen die es halt kaum geschissen, mal das auch zu nutzen, das Kapital.
So, aber das ist ja auch gar nicht die Identität von der Mannschaft. Ne? Das war schon immer ein GC-Team. Man geht immer eher auf Gesamtwertung, als jetzt vielleicht einen Etappensieg zu holen irgendwo. Dass sie das können, haben wir jetzt ein paar Mal gesehen. Und es macht auch einfach mehr Spaß zum Zugucken. Aber so diese DNA von Ineos ist ja ein reines GC-Team eigentlich. Also die hatten auch nie wirklich Sprinter in der Mannschaft. Okay, mal kurz, Cavendish war mal da. Die hatten auch dann Viviani, der da ein paar Jahre unterwegs war, aber es war nie Caleb so der Ewan Fokus. Jetzt. Ja, auch Caleb Ewan ist so, hat jetzt auch noch kein Rennen mit denen gefahren, bin ich auch, mal sehen, wie sie da den integrieren, was jetzt auch so ein, ist jetzt kein Sprinter, der komplett ohne Mannschaft unterwegs ist, sondern eigentlich immer ein bisschen Anfahrer auf jeden Fall braucht. Aber bei Ineos hat man natürlich mit, ja, also man hat keinen Vingegaard in der Mannschaft, keinen Pogacar in der Mannschaft. So, dann musst du halt schauen, wen gibt es jetzt hier noch, der da vielleicht konkurrenzfähig sein könnte. Aber die Frage ist halt, ne, will man nicht so als großes Ziel doch wieder zu einer großen Rundfahrt gehen und da halt um den Sieg mitfahren? Ob jetzt mit einem Rodriguez oder vielleicht irgendwann wieder mit einem Bernal? Ja, keine Ahnung. Oder man muss halt irgendwie aggressiv nach einem neuen Fahrer suchen, der vielleicht in 2-3 Jahren dann, den man jetzt noch nicht kennt, aber dann da ist und wieder bei der Tour oder beim Giro oder Vuelta um den Gesamtsieg mitfahren kann.
Bernal auf jeden Fall eine Woche nach Schlüsselbeinbruch schon wieder auf der Straße.
Ey, der tut mir so leid. Ich war letzte Woche ja leider selber irgendwie verhindert aufgrund von Krankheit, aber dachte ich, Mann, ey, der gewisse Doppelmeister in Kolumbien. Ich weiß, ihr habt es wahrscheinlich schon besprochen. Mhm. Und dann kommst du nach Europa und haust dir erstmal aufs Maul. Ey. Das ist so, ey, bei dem hoffe ich wirklich, dass der auch auf dem Rad bleibt und mehr Glück hat. Weil, ey, wie viel eigene Motivation du haben musst, der ist ja, seitdem er verletzt war, so viel auf dem Weg dahin ja auch wieder passiert. Immer wieder zurückkommen, das ist schon auch krass, ne? So.
Ja. Aber vielleicht ist er das auch gar nicht mehr. Also ich kann mich ja immer noch nicht an sein neues Gesicht gewöhnen. Der hat sich ja irgendwie die Nase machen lassen, ne?
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das das war nicht in Zusammenhang mit dem Sturz, den er hatte, ne? Das
war so ein ästhetischer Eingriff, oder? Ein Jahr danach irgendwie, ja, genau. Ja. Also er meinte so, der hat sich auch wegen Atemwege und so weiter die OP machen lassen, aber die Nase sieht halt anders aus als vorher. Ja, also ja. Da war definitiv auch ästhetische...
Ja, es sieht ganz anders aus einfach, oder? Also wenn du mal so Instagram durchscrollst, alte Bilder guckst. Ja.
Ey Leute, ich habe auch bald eine neue Hairline. Ich weiß, man muss gar nicht in die Türkei dafür. Ich kenne jemanden, der hat das in Holland machen lassen.
Also, ja.
Demnächst. Wenn du mich bei mir mit dem Pelz auf dem Kopf seht, dann wisst ihr Bescheid.
Ey, schon ganz gute Friedrich Merz-Memes gesehen die Woche.
Kann ich mir mal vorstellen, dass ich noch mal richtig Haare habe, also so richtig mit tiefer Haarline, ohne Geheimnis.
Also Cornrows wären das Beste bei dir.
Ja, aber könnt ihr euch das vorstellen? Andi, du kennst mich jetzt klar. Am längsten von euch beiden so. Kannst du dir vorstellen, ich noch mal richtig volles Haar.
Wird dir optisch auf jeden Fall ein paar Jahre zurückgeben.
Wenn Dankeschön.
Wenn ich die alten Bilder von dir sehe, da siehst du ja wirklich, also mit Haaren siehst du einfach viel, viel jünger aus.
Ja.
Also schon eigentlich immer sahst du jünger aus, als du eigentlich warst.
Ja, danke.
Ey, danke. Kurz bevor wir zum Gast gehen noch, letztes einmal, wir haben UAE zwar schon ganz leicht angesprochen mit Pogacar, aber nochmal Highlight UAE-Tour, Merlier gegen Milan. Und das war auch Pauls Highlight hier in der Vorbesprechung.
Ja, die eine, was weiß ich, die welche Sprintetappe das jetzt auch immer war, an die weiß es.
Die vorletzte Etappe gewesen, glaube ich, oder?
Ja, wo Tim Melier dachte, ich brauche keinen Zug und fahre einfach vom Posse 30, hat halt einfach seinen Sprint angefangen und fährt an den allen vorbei, als wenn die, ja, als ich weiß gar nicht, was die gemacht haben, also sind auf jeden Fall nicht vollgefahren, so sah das aus. Und sprintet halt. Und dann dachte ich, ja, okay, irgendwann müssen die das Loch ja nochmal wieder schließen, weil das sprintet ja schon seit 5 Minuten. Aber das Loch wurde immer größer und hinten haben die mittlerweile den Sprint auch schon eröffnet. Und auf einmal war das Ziel da. Das sah so ganz witzig aus einfach. Weil, als wenn die anderen dachten, das Ziel kommt erstmal viel später und wir lassen uns noch Zeit. Also irgendwie, das waren so komplett unterschiedliche Geschwindigkeiten, die da stattgefunden haben, oder nicht?
Ja, also der hat auf jeden Fall vom Timing ganz anders den Sprint angesetzt als, als alle anderen, muss man sagen. Ne? Also auch als Milan. Man muss sagen, wenn man sich so die Sprints von Merlier einfach in den letzten Jahren angeguckt hat, also taktisch ist das auf jeden Fall der beste Sprinter. Milan vielleicht ein bisschen mehr Power, also so diese paar Sprints, die sie wirklich so 1-gegen-1 gefahren sind, wenn sie zur gleichen Zeit losfahren, ist eigentlich Milan so ein bisschen im Vorteil. Aber ja, die haben auf jeden Fall beide gerade die Krone auf. Wer ist aktuell der beste Sprinter? Und ich meine, Philipsen hat ein super Jahr letztes Jahr gehabt. Aber gerade sehe ich den da irgendwie nicht. Und ich denke noch nicht mal dran. So, ne? Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wer ist denn eigentlich der beste Sprinter, dann fallen mir eigentlich nur Milan und Merlier ein. Merlier ist auch, glaube ich, so ein bisschen, also der ist ja auch, weiß ich nicht, der ist, glaube ich, eine Tour gefahren, oder? Der war jetzt noch nicht öfter mit dabei.
Glaube ich sogar.
Ich glaube, der...
Aber der soll fahren dieses Jahr, ne?
Natürlich ist er schon...
Der hat auf jeden Fall schon mal, er hat auf jeden Fall schon eine Tour-Etappe gewonnen. Tim
Melier hat auch schon eine Tour-Etappe gewonnen. Ja, der hat mich die
2021,
glaube ich, ins Geld 21,
ja.
Ja, also 2021 muss man sich überlegen, ist schon 4 Jahre her. Ja, und ich meine, der beste Sprinter der Welt wird am Ende dann doch bei der Tour de France gekürt. Milan geht dieses Jahr hin. Hoffen wir mal, Meli auch. Philipsen wird da sein. Mal sehen, wie sich also Gemay bis zur Tour wieder entwickelt. Ja, aber dafür lohnt sich, sage ich mal, die UAE-Tour schon. Ne? Also man hat wirklich immer so die Sprint-Elite da am Start. Also es waren jetzt nicht nur Melee und Milan da, muss man ja sagen. Jasper Philipsen war auch am Start. Alles Grunde andere, was sich irgendwie im Sprint mal einen Namen gemacht hat, war da. Und war aber schon bezeichnend, dass die beiden eigentlich da die Sprint so dominiert haben. Ne? Also normalerweise ist das immer sehr chaotisch und ist auch mal ein glücklicher Sieger dabei bei solchen Sprintankünften. Aber da war eigentlich für alle anderen nichts zu holen. Und man muss sagen, Milan hat einen überragenden Zug mittlerweile. Also gerade mit Consonni als letztem Anfahrer, sein Kollege aus dem italienischen Bahnvierer auch. Das ist ein super eingespieltes Team. Da kann sich, glaube ich, Milan auch blind drauf verlassen. Merlier kann ja beides. Der kann ja einfach, wie man jetzt bei der einen Etappe da gesehen hat, einfach so sein eigenes Ding machen. Hat auch einen ganz anderen Blick dann als wirklich alle anderen Sprinter, die saßen da und haben gewartet und er fährt einfach zu einem Zeitpunkt los, wo alle anderen sich erstmal nochmal irgendwie orientiert haben, wo bin ich hier gerade? Also der hat da schon das beste Auge, wenn man so will. Und auch man muss sagen, die anderen Sprinter, also so zumindest mal, was man jetzt mal in der Analyse oder wenn man das analysiert, wie die Sprints fahren, ist mir aufgefallen, dass viele da einfach nur auf Hinterrad fahren und gar nicht auf die beste Position. Und du hast echt super oft Fahrer dabei, die sich mit einer Position zufrieden geben, weil sie vielleicht dann am Hinterrad gerade sind von, ne, weiß ich nicht, einem Gronewegen, einem Merlier oder vielleicht auch von einem Philipsen, aber eigentlich total in einer schlechten Position sind. Und das sieht man immer wieder so, weil man sieht das, dass sie ab und zu mal so die Möglichkeit haben, jetzt so ein paar Positionen eigentlich gut zu machen und dann so vor einer Kurve oder so, aber man verlässt sich so ein bisschen zu sehr auf Hinterräder. Ich weiß nicht, ob man bei den Teams da nicht genügend quasi Vorbesprechung macht, wann man eigentlich wo sein sollte. Und das ist mir nämlich jetzt vor allem dann aufgefallen, weil man hat es den anderen damit auch so ein bisschen leicht gemacht. Also vor allem einem Milan zum Beispiel, der dann einfach immer mit seinem Anfahrer das Ding eröffnet hat. Und wer dann jetzt vielleicht nicht direkt bei Milan am Rad war, der hatte eigentlich auch schon gar keine Chance mehr. Aber dabei hätte man vorher einfach schon viel einfacher eine gute Position, sich selbst in eine gute Position bringen können.
Ich komme immer noch nicht auf diese Radposition von Melia klar. Mit diesem Stummelvorbau und dann diesen Stack, also damit diesen riesen Spacer darunter noch. Das sieht immer komisch aus. Sonst geiler Rennfahrer, aber das ist irgendwie so optisch, visuell finde ich es immer wieder schwierig.
Der hat einen recht kurzen Oberkörper, glaube ich, ne? Aber naja. Ja. Vielleicht, ich hätte jetzt sonst fast vorgeschlagen, frag mal deine Nachbarin, weil wir hatten ja auch schon überlegt, ob sie nicht vielleicht Jonathan Milan meint, der ja eine deutsche Freundin hat. Aber Milan und Ciolek ist dann doch wieder was ganz anderes, ne?
Ja, Mario Cipollini und Ciolek ist auch was anderes. Ja. Egal. Okay, ich hole mal unseren Gast rein.
Jo.
Yes.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Unser heutiger Partner ist wieder einmal NordVPN. VPN oder Deutsch VPN steht für virtuelles privates Netzwerk. Eine VPN-Verbindung stellt eine sichere Verbindung zwischen dir und dem Internet her. Auf diese Weise wird dein gesamter Datenverkehr über das VPN verschlüsselt. Es schützt außerdem deine Online-Identität, indem es deine IP-Adresse verbirgt und ermöglicht unter anderem die sichere Nutzung öffentlicher WLAN-Hotspots. Klingt kompliziert, die Benutzung ist aber wirklich ganz einfach und hat bei mir wunderbar funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Persönlich benutze ich schon länger ein VPN, um immer und überall auf meine Inhalte zugreifen zu können, egal wo ich mich gerade aufhalte. Also insbesondere natürlich, um Radrennen zu gucken. Aber ich muss sagen, der Sicherheitsaspekt ist mir mittlerweile genauso wichtig. Darüber habe ich mir vorher noch nicht so Gedanken gemacht. Aber jetzt habe ich es auf allen meinen Geräten installiert. Mit NordVPN kannst du bis zu 10 Geräte mit einem Abo benutzen. Also ich habe es jetzt überall auf meinem Handy, am PC, Laptop und am Tablet. Die Benutzung per App ist dann auch super easy und einfach zu verstehen. Und die Verbindung ist wirklich super schnell.
Wenn bei dir jetzt die nächste Reise ansteht, du weltweit Zugang zu deinen Streaming-Inhalten möchtest oder mehr Sicherheit beim Surfen im Internet haben willst, kannst du das jetzt für nur ein paar Euro im Monat ganz einfach über nordvpn.com/besenwagen auschecken. Wenn es dir dann doch nicht gefällt, gar kein Problem, denn NordVPN stellt dir eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie zur Verfügung. Also worauf noch warten? Geh auf nordvpn.com/besenwagen und hol dir den Riesenrabatt mit unserem Angebot. Den Link gibt's wie immer nochmal bei uns in den Shownotes. So, Besenwagen nach Ettelgem gefahren. Kann ich gleich nochmal berichtigen, wie immer. Und erneut Laurenz Rex eingeladen, der schon bei uns zu Gast war im November 2021. Damals noch bei Bingol unter Vertrag. Zwischenzeitlich hat sich einiges getan. Intermarché jetzt untergekommen, auch schon ein bisschen länger. Wir können kurz darauf eingehen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Aber Wir sind natürlich nach Belgien gefahren, um uns aufs Wochenende einzustimmen. Und Laurenz, der zwei Pässe hat, haben wir gerade wieder. Also hört euch die Folge nochmal an. Wir reposten die nochmal, wer mehr zu Laurenz' Vergangenheit wissen will. Aber der deutsche Belgier hat beide Pässe, in Marburg geboren, aber jetzt belgischer Radrennfahrer. Und er kämpft gerade mit einem Hund. Hallo, Laurenz.
Ja, mit meinem Hund. Hallo. Freut mich, wieder da zu sein.
Wie heißt er? Ist eine R, ne?
Magnus. Magnus ist 10 Monate alt und wiegt jetzt stolze 30 Kilo.
Oh, der ist süß, ey.
Und ist mein ganzer Stolz.
Ja, so sitzt er auch gerade da.
Ja, der hat richtig Bock.
Der hat seine V2 Max ist höher als meine, aber gut, der Rest passt. Ja.
Aber okay, also du bist jetzt, letztes Mal hatten wir noch gesprochen, da warst du eher irgendwo so deutsch-belgische Grenze. Jetzt bist du aber auf die ganz andere Seite rüber.
Ja, genau. Ich bin jetzt seit einem Jahr, wohne ich fest mit meiner Freundin zusammen an der Küste in Belgien. In der Nähe von Brügge. Habe mich hier so relativ eingewohnt. Ich bin noch nicht der einzige Radprofi hier. Also deutschsprachiger Radprofi ist auch Johann Jakobs hier.
Ah, okay.
Der fährt jetzt bei FDG. Mit dem trainiere ich auch relativ oft. Dann der Bruder von meiner Schwester, Timothy Dupont. Mhm. Jasper de Jager. Und dann gibt es hier noch Jens Kökelehre und Gianni Vermeersch. Also hier ist schon mehr Fahrradkultur als bei mir da in der Ecke an der Grenze.
Da wohnt nur Wagi.
Und, ja, genau. Es gab Wagi, es gab Marcel Meisen. Und das war es auch schon. Gut, es gab meinen Bruder. Aber die Radkultur ist hier schon deutlich stärker als bei mir da an der Grenze. Also das ist wirklich ein großer Unterschied.
Bei Letztgenannten, da wäre es jetzt auch schwierig geworden in der Zukunft mit Training, also nur noch mit E-Rad dann. Also bei Wagi ja schon seit Jahren nur mit E-Rad. Zumindest was ich gehört habe, ist auf jeden Fall ein großer...
Ja, doch.
Der ist ein großer E-Rad-Fan und ich glaube bei...
E-Bike-Rennrad.
Ja. Ich war mal mit dem Kahn so anderthalb Jahre her. Da habe ich einen Besuch bei sich zu Hause und da sind wir Fahrrad gefahren und der war mit E-Bike.
Andi, als ich mit ihm mal unterwegs war, der hat ein getuntes, ist es ein Candle? Irgendwie auf jeden Fall irgendein getuntes E-Rennrad oder Gravelrad hat er damals gehabt.
Cervelo natürlich.
Natürlich Cervelo.
Also die Story hat er mir auch erzählt. Er hat jetzt ein getuntes E-Bike. Weil Radfahren wäre zu hart, er wäre aber gerne draußen und damit fährt er dann immer mit ultra hohen Geschwindigkeiten jeden Berg hoch und dass sich jeder wundert, warum er jetzt so schnell da hochfährt und freut sich dann natürlich. Aber ich glaube, der sitzt gar nicht mehr so viel auf dem Rad. Also mein kleiner Bruder ist jetzt auch im Jumbo Development Team, wo er ja der leitende
Sportleiter ist,
ja, genau. Sport, aber der ist ja also einer, der da wirklich auch hoch in der Organisation sitzt da und ich glaube, der hat gar nicht mehr so viel Zeit zum Radfahren. Also die machen so viel, das ist wirklich sehr lobenswert, was die da alles auf die Beine stellen also von den Geschichten, die ich von meinem Bruder höre. Ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viel Zeit zum Radfahren.
Andi, völlig geschockt.
Ja, also E-Mountainbike gehe ich ja voll mit. Das macht einfach viel mehr Spaß. Aber so E-Rennrad ist schon, also für einen ehemaligen Radprofi.
Nee, das ist ein Mountainbike.
Ah, okay.
Ja, also, das ist ein Mountainbike, aber er fährt damit nur auf der Straße.
Also, ich war mit dem mit einem E-Rennrad.
Ja, genau. Er hat sich an jedem Ding so einen Motor dran oder was. Oh.
Ey, Andi, nee, das ist ohne Mist. Wir damit unterwegs waren, das war getuned und ich glaube, ist 99 km/h offen. Das haben wir jetzt nicht getestet, aber
ich glaube, das bei mir, das war tatsächlich so normal.
So, und das
also
ist halt
so bis 25 km/h das unterstützt und darüber musst du da selber fahren. Ja. Aber ey, Wagi, du hörst zu. Liebe Grüße.
Bitte.
Schick uns eine Voicemail.
Ja. Vielleicht lügen wir auch alle.
Ja. Andi.
Ja, du hast gerade gesagt, so das ist so ein bisschen mehr Radsportkultur. Liegt das jetzt daran, weil da einfach mehr Fahrer wohnen oder merkst du das einfach auch so im Alltag?
Also ich merke das schon im Alltag, dass man, Also hier in Flandern schlägt das Herz vom Radsport ja sowieso höher als bei uns in der Wallonie, beziehungsweise in der deutschsprachigen Gemeinschaft. Die meisten wissen nicht mal, dass man damit irgendwie Geld verdienen kann oder das beruflich machen kann. Währenddessen kann man hier halt schon sehr oft die Karte des Radprofis ziehen und kommt dann einfacher an Dinge ran, einfacher irgendwo rein. Und man wird auch einfach, also es wird einfach viel mehr unterstützt von der Gesellschaft. Ich habe hier einen Monat gewohnt und im Umkreis vom Kilometer hat mich jeder angesprochen, dass ich ja so gut Rennen fahre und dass die jetzt alle im Fernsehen sehen. Und also es ist schon was ganz anderes als bei mir dann aus Belgien.
Krass, ja. Ja. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass da jetzt sein Nachbar nach jedem Rennen sein Feedback gibt, oder?
Also mein Nachbar gegenüber, der ist sogar aus Köln. Der ist geborener Kölner.
Dann ist der am Wochenende nicht da.
Der ist 60 oder 65 ist der, denke ich. Geborener Kölner und ist dann seit 40 Jahren oder so wohnt er hier. Spricht auch noch Deutsch. Also ist ganz lustig. Aber ja, die meisten, die wissen schon Bescheid. Und wenn sie mich da mal sehen, also ich bin sowieso eher so ein Menschenscheu. Ich mag das nicht so, wenn mich da jetzt öffentlich jeder drauf anspricht. Wenn sie mich dann mal erwischen, dann ja, dann muss ich da leider ein paar Fragen beantworten, aber das passt
aber das
dann
ist
auch.
Wirklich so, ne, in Belgien, das kann man sich ja quasi in Deutschland eigentlich gar nicht mehr vorstellen, ne, also dass man so als Radprofi erkannt wird, ne, damit fängt es ja schon mal an und dann irgendwie auch noch Leute trifft, die sich dann auskennen, aber in Belgien weiß ja wirklich jeder Bescheid, so, also zumindest mal im Teil von Flandern.
Ja, das Komischste, was ich bis jetzt hatte, wirklich war, ich bin morgens zum Bäcker gegangen. Ich stand da komplett, also ich war gerade wach. Ich stand im Halbschlaf, stand ich da und auf einmal dreht sich ein Typ vor mir um und sagt: Ey, du bist doch Lawrence Rex, oder? Ich so: Ja. Ja, ich bin dein Nachbar. Ich wohne da und da. Also da und da. Das war 2 Kilometer von mir weg. Also der ist ganz bestimmt mein Nachbar. Und dann so: Ja, bist wohl echt gut, fährst bis jetzt eine gute Saison, gut Besig, ja. sagt er in Niederländisch. Also fährst echt eine gute Saison, ich drück dir auf jeden Fall die Daumen und ich verfolge dich. Ich dachte mir so, Alter, also ich hatte das noch gar nicht kapiert, weil ich halt im Halbschlaf war. Aber man wird halt schon krasser erkannt. Ja. Das ist auch, wenn ich Schwager, das sind diese Probleme jetzt hier, Niederländisch, Deutsch, meinem Schwager unterwegs bin, der ist hier wirklich sehr bekannt, der wird überall erkannt. Das ist wirklich krass. Der kann gefühlt nicht mehr auf, also jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, erkennen den bestimmt 1 oder 2 Leute und sprechen ihn dann auch drauf an.
Aber nervt das?
Das ist Timothy Dupont, ne?
Ja, genau. Nee, nerven tut's nicht. Es ist einfach nur komisch, beziehungsweise man muss sich daran gewöhnen. Dass die Leute das halt so verfolgen und nervig ist das. Die sind jetzt nicht aufdringlich oder so. Das ist manchmal komisch, aber dann ist es auch ja. Okay. Wenn man dann mal 5 Minuten zusammen quatscht, dann ist es vielleicht auch ganz interessant oder ganz schön. Aber so aufdringlich ist bis jetzt noch keiner geworden. Das heißt, das ist überhaupt kein
aber
Problem.
Aber wie ist es dann so mit, ich meine, dann ist ja deine Freundin die Schwester von ihm so und dann wissen ja alle auch so über den Beziehungsstatus Bescheid, so, und dann, also ich stell mir vor, anstrengend vor, so, wenn Leute wirklich genau wissen, was bei mir Sache ist, so im Privatleben, außerhalb von meinem Sport, weil das kriegen ja Leute mit, das ist wahrscheinlich auch mehr Gossip als hier in Deutschland interessiert es einfach niemanden, weil wir, also, außer
das weiß ich gar nicht, also ich finde schon so hier die, also das Erste, was mir aufgefallen ist, ist hier, dass die Leute gönnen einem viel mehr. Mhm. Die sind nicht eifersüchtig, die finden das cool, was man macht, die reden jetzt nicht schlecht über dich. Das ist wirklich ein großer Unterschied zu Ostbelgien, wo das schon sehr, also zu meinen Schulzeiten, gut, die Leute waren da nicht alle mal jünger, aber da wurde schon sehr viel schlecht geredet und gelästert und das habe ich hier jetzt noch gar nicht mitbekommen und hier gönnen die Leute einem das und also Beziehungsstatus oder so, das ist fast nicht öffentlich. Die wissen halt über die Rennen, die wissen die Resultate. Die wissen, dass wir trainieren, aber mehr erzählen.
Ich glaube, das wird auch
erzählen.
Das wird dann auch erst ein Problem, wenn du so Trombonenstatus hast.
Ja, also das denke ich auch. Und also das ist jetzt bis jetzt noch nichts, nichts irgendwie der Art aufgetaucht. Okay.
Ja, bleiben wir doch auch mal ein bisschen mehr bei den Rennen und bei deinem Sport. Paar Sachen sind passiert zwischendrin. Wir wollen da jetzt auch gar nicht so super intensiv drauf eingehen. Wie gesagt, so deine Lebensgeschichte.
Doch, auf eine Sache würde ich schon gerne drauf eingehen wollen.
Ja, bitte.
Ja, und zwar, du bist ja jetzt ja von Bingol zu Wonti gewechselt. Und du bist ja von einem so semi-legendären Trikot zu einem sehr, sehr legendären Trikot oder Team gewechselt, was jedes Jahr legendäre Trikots Designs hat. Wie fühlst du dich damit? Wie war für dich der Wechsel? Also farblich musstest du ja dich nicht so unbedingt umgewöhnt, es ist beides sehr grell. Also du warst immer sehr sichtbar. Es ist eher eine Scherzfrage, die musst du jetzt nicht ernsthaft beantworten, aber ich fand es.
Nee, also wir kämpfen da aktiv gegen, dass die Trikots verbessern und verschönern.
Ja, das ist eigentlich schon fast.
Echt gibt es da so eine Fahrergewerkschaft.
Ja. Na, aber also ich finde dieses Jahr in Verbindung mit dem Rad sieht es schon. Ja, es sieht schon
fast
aus.
So professionell aus. Also es ist so,
ja.
Es wird euch nicht gerecht. Also nicht, dass ihr unprofessionell seid, aber das ist so, Wonti war immer so schön also trash.
Die rote Seite, ja. Von der Seite seht ihr zu normal aus.
Ja.
Also das Einzige, was wir zu bedauern haben, ist, dass die rote und die neongelbe Seite falsch rum ist, weil jetzt ist es viel schwerer für die Jungs, uns die Flaschen anzugeben, rennen uns zu erkennen, weil einen roten Arm auf der rechten Seite ist halt nicht so sichtbar wie eine Neongelbe, weil letztes Jahr war Neongelb auf der rechten Seite.
Interessant,
ne? Nee, aber die Trikots finde ich, ich muss ehrlich sagen, dieses Jahr finde ich die eigentlich gar nicht so schlecht. Letztes Jahr fand ich so, geht so. Das schönste Trikot bis jetzt war im Giro in 23 mit dem Blau. Ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast, aber zusammen mit dem Rad, also die Karre sieht super geil aus, finde ich, das Rote, wenn du das ins Sonnenlicht hältst. Dem Trikot, aber um auf den Wechsel zusammen zurückzukommen, ist, ich fühle mich super. Also im Team, das ist genau das, was ich brauche. Das ist eine Familienatmosphäre, das sind Jungs, die viel lernen müssen. Ich muss viel lernen, wir lernen zusammen, wir machen zusammen Fehler, wir machen zusammen, also wir erfahren zusammen Erfolge. Und so läuft die Bude da. Und ich glaube, das erste Mal, dass wir es richtig gezeigt haben, war in der Tour jetzt letztes Jahr.
Kann man sagen, ja.
Wo wir dann mit dem Bini die 3 Etappensiege geholt haben, wo ich dann jetzt fester Teil des Leadouts war. Und ich bin jetzt auch dieses Jahr noch mal einen Platz zugerückt zu ihm. Also ich bin jetzt wirklich der absolut letzte Mann. Ja, wir sind wirklich ein großer Haufen Freunde und versuchen zusammen schnell Rad zu fahren, so gut es geht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch unser Erfolgsgeheimnis.
Also du hast das ja schon vor der Tour gezeigt. Darauf wäre ich nämlich jetzt nochmal eingegangen. Letztes Jahr, also ist jetzt fast exakt ein Jahr her, Lessamer gewonnen. Einer der, ja, also wir kommen jetzt gleich zum Opening Weekend, sind natürlich die ersten großen Klassiker, aber eine Woche danach Lessamer, auch auf jeden Fall ein großes Rennen, konntest du abschießen letztes Jahr. Ganz knapp, glaube ich, vor Antonio Morgado. Das war doch fast ein bisschen früh gejubelt, ne?
Ja, es war ein bisschen früh gejubelt. Ich hatte mich ein bisschen überraschen lassen. Aber gut, das ist, ist das gut gehört auch zum Lernprozess dazu und ist gut gegangen. Und wenn es schief gegangen wäre, wäre es blöd gewesen, aber dann wäre es nicht nochmal passiert. Ja. Und das gehört einfach alles zum Lernprozess dazu und zum Enthusiasmus auch. Dann so ein Rennen, was so wichtig fürs Team und für die Sponsoren ist und für mich selber auch, zu gewinnen.
Du sagst die ganze Zeit, du bist noch im Lernprozess mittendrin, also so tief brauchst du jetzt eigentlich auch schon nicht mehr zu stapeln. Ne? Also Tour de France hast du angesprochen, hast du ja auch letztes Jahr dann, jetzt zum Beispiel im Opening Weekend, das war dann noch ein bisschen vor Le Sommet, auch schon 6. Platz da eingefahren. Bist auch eigentlich bei den großen Klassikern, ja, in der absoluten Spitze mit dabei. Wann würdest du von dir selber sagen, ist dieser Lernprozess mal abgeschlossen und du bist jetzt und du kannst akzeptieren, dass du jetzt schon einer von den großen Fahrern bist bei den Klassikern?
Also ich glaube wirklich, dass der Lernprozess die ganze Karriere durchgeht. Ich würde jetzt kein Datum sagen wollen, wenn ich jetzt sagen würde, ab da werde ich nicht mehr lernen. Ich glaube, einen Wout van Aert oder einen Mathieu van der Poel, die lernen auch noch und die machen auch noch ihre Fehler in den Rennen und auch die müssen noch anders mit manchen Sachen angehen. Also der Lernprozess wird, glaube ich, oder hoffentlich nie vorbei sein, weil jedes Jahr sollte man ja besser werden und das ist mein Anspruch und letztes Jahr habe ich noch Fehler gemacht, ich war zu nervös, ich war also wirklich so dumme Fehler, zu nervös, zu viel Druck, nicht zu 100% gefokust im Rennen. Das sind so ja fast schon Anfängerfehler und auch die sind mir noch passiert und ich versuche die halt jetzt Stück für Stück alle mal nicht mehr zu machen oder zu streichen, um dann halt wirklich irgendwann das für mich perfekte Rennen zu fahren.
Aber wenn ihr dann so letztes Jahr 3 Etappen bei der Tour gewinnt plus grünes Trikot und du meinst ja auch gerade, du bist jetzt nochmal einen Platz nach vorne gerückt im Leadout, also letzter Anfahrer, wie viel Fehler dürft ihr überhaupt noch machen? Also, was ich meine, weil der Druck steigt ja, ne? Intern denke ich mal auch, oder von Sponsoren die Erwartung, weil ein Standard, der Standard wahrscheinlich ein anderer mittlerweile ist, als er noch vor der Tour letztes Jahr war. Ja, also, ja, wie gesagt, ist der Druck da gestiegen?
Nee, also natürlich gibt es noch zum Beispiel im Omloop letztes Jahr, natürlich ist es gut gegangen, aber 40 Fahrer waren weg in der Windkante und keiner von uns war dabei. Das, sowas darf nicht passieren. Natürlich bei solchen Sachen ist ein großer Fehler, rasten die komplett aus dem Auto und darf nicht mehr passieren. Und das Team ist relativ gut dabei, uns den Druck wegzunehmen, uns vom Druck fernzuhalten, dass wir jetzt irgendwie nicht fühlen, dass wir jetzt das Resultat fahren müssen. Also ich glaube, ich mache mir selber mehr Druck, als das Team mir Druck macht. Beziehungsweise die Sponsoren, weil die Sponsoren, wir kennen die Sponsoren von Team, das ist, also bei uns ist das ein bisschen anders. Wir haben nicht so diese Mega-Sponsoren, sondern wir haben einen Business-Club von Sponsoren mit 500 Leuten, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und das sind alles Freunde untereinander und wir kennen die meisten oder die größten Sponsoren auch. Und das sind, also wirklich, das sind einfach coole, coole Leute, mega angenehm, die jetzt einfach geil finden, dass wir Rad fahren. Und deswegen ist auch, dass das eine erklärt das andere. Also, dass das Wanty halt nicht das größte Team ist, das reichste Team, aber das beständigste Team. Ich glaube, die gibt es seit 1972 oder so, das Team. Und dieser Club an Freunden, der geht halt Generation über Generation weiter und wirklich Druck machen, tun die uns nicht. Okay, also oder spür ich persönlich nicht.
Das ist so gut, es läuft ja auch ziemlich gut.
Ja, aber ich wollte nochmal, also Sudal Quickstep zum Beispiel, ist ja so das Gegenteil, das ist ja, wenn die nicht die und die Ergebnisse holen, gerade in Frühjahrsklassikern, ne, dann ist da ja, also ist ja Belgien offen quasi, dann tritt die Presse drauf ein, alle irgendwie. Also es ist bei euch gar nicht so, dass ihr auch, okay.
Nee, also das wirklich teamintern haben wir da. Natürlich gibt es da Ziele und sagen wir ja, wir wollen 20 Rennen gewinnen dieses Jahr und wir wollen ein Monument gewinnen. Und das sind Ziele, aber es ist nicht, wenn wir kein Monument gewinnen, dann ist das und das. Und wenn wir nicht 20 Rennen gewinnen, dann ist das und das. Sondern es ist wirklich das Team und die meisten Fahrer. Wir sind halt wie in dieser Entwicklungsphase und wir wollen halt uns entwickeln zu den Besten und immer besser werden, immer besser werden. Und das merkt man Jahr für Jahr bei jedem Fahrer.
Ja, also das mit dem Sponsorenclub finde ich ganz witzig, weil ich war jetzt schon zweimal, also Party war das eine gar nicht, aber also ich war bei der Party nach der Tour, die er da organisiert hat, wo dann auch einfach, das sah wirklich aus, als ob so einfach nur so Freunde, sah aus wie eine Familienfeier. Ne? Es war jetzt gar nicht wirklich mit großer Bühne oder irgendwelche Sponsoren halt in der Rede, sondern es war einfach so, die haben einfach alle zusammen Spaß gehabt. Und ähnlich habe ich das erlebt bei Lüttich-Bastogne-Lüttich, was ja eigentlich so euer Heimrennen ist. Ne? Also ihr seid ja kein Team aus Flandern, sondern eigentlich aus der Wallonie. Und da hat man dann auch irgendwie so 80 Meter von der Ziellinie entfernt so eine Location gehabt und da war eigentlich genau die gleiche Atmosphäre. Ne?
Ja, die ist auch, also die treffen sich untereinander, auch jedes Wochenende haben die so eine Anlaufstelle bei uns in Belgien, wo die sich jedes Wochenende treffen und dann wird zusammen gegessen und erzählt und getrunken natürlich auch, aber das sind wirklich einfach, das ist eine große Gruppe an Freunden, die halt irgendwie geil finden, also das Radfahren schön finden und hier unseren Teamchef kennen, weil die sich von früher noch kennen oder und dann sich gegenseitig unterstützen Und so läuft das da bei uns. Und das ist halt eine komplett andere Angehensweise als die großen Teams. Garantiert aber auch, dass wenn ein Sponsor abspringt, das Team trotzdem bestehen bleibt, weil die halt nicht wirklich in Gelddruck kommen, weil halt jeder Sponsor nur ein bisschen gibt, aber nicht, es gibt nicht Intermarché, aber es gibt jetzt nicht einen Megasponsor, und wenn der jetzt pleite ist, Beispiel Akea, dass die dann irgendwie richtig Probleme kriegen, das Team weiterzumachen.
Okay, krass, ich wusste es gar nicht von dieses Businessmodell, dass das so gibt. Das hört sich ein bisschen nach Fußball an. Ich kenne mich im Fußball gar nicht aus, aber so hört sich wie so ein solider Verein, der so ganz viele Mitglieder hat. In dem Fall sind das halt eure kleineren Sponsoren. Alle zahlen was ein, organisieren irgendwas, keine Ahnung. Hört sich erstmal sympathisch an.
Ja, also die Atmosphäre bei uns ist super. Das ist wirklich gut. Du kannst das bestätigen da nach der Tour oder so. Die Jungs, das ist, also die sind wirklich, die haben eigentlich alle einen an der Waffe. Das ist, die sind alle super nett, super cool. Radfahren geil, Freunde sehen cool, Party machen zusammen cool. Und
ja, Andi wollte ja so ein bisschen auch hier so darauf raus, dass wir mal aufs Opening Weekend gucken aus der Brille der Belgier oder aus der Sicht der Belgier, und dann finde ich das ja schon mal irgendwie auch einen ganz geilen Einstieg, weil das halt so, ne, das ist, symbolisiert das ja so ein bisschen, dass es halt viel mehr Gemeinschaft und viel mehr Volkssport ist, dieser Radsport da in Belgien. Und kommt das erste große Highlight des Jahres am Wochenende. Wie lief deine Vorbereitung oder wie viel Fokus wird schon auf dieses Wochenende gesetzt?
Also meine Vorbereitung war, glaube ich, die beste, die ich jemals hatte. Ich war seitdem ich angefangen habe zu trainieren nicht krank, habe jedes Training machen können, keine Gegenschläge gehabt. Also ich muss wirklich dreimal aufs Holz klopfen, dass das wirklich so geklappt hat. Ich fühle mich mega gut und ich kann es kaum abwarten, das Rennen jetzt zu fahren am Samstag, weil ich glaube zu meinen, dass ich viel besser bin als letztes Jahr und dass dieses Jahr für mich ein wichtiges Jahr in meiner Karriere wird.
Muss ich dann also, wenn ich am Samstag da bin, bei so einem Buchmacher vorbeigehen und mal ein paar Euro auf Lorenz Reck setzen, ja? Weil das ist ja zum Beispiel auch nochmal was ganz...
Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt.
Doch, das gibt es natürlich. Also...
Aber in den Kirmesrennen oder in den
Ja, das ist Rennen. Eine gute Frage da. Also in der Halle jetzt beim Umlob habe ich noch keinen damit rumlaufen sehen, aber mit Sicherheit irgendwo an der Rennstrecke
Andi, ich bin mit
werden die noch stehen.
Dass irgendeine Frittenbude hinten in so einem Eck hundertprozentig kann doch, man da irgendwo doch Geld setzen. Also,
also ich weiß das von den Kirmesrennen. Da gibt es immer so einen Typ, der steht da mit seiner Tafel da und dann kannst du da Geld draufsetzen. Ich weiß aber nicht, ob das auf den großen Rennen
doch, da gibt. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr danach suchen. Also in den Startbereich, da kommen die jetzt, glaube ich, nicht rein. Aber ich denke mal, irgendwo an der Strecke oder am Ziel werde ich einen finden können, wenn es sein muss.
Ja, das wär ich mal gespannt. Nee, aber Omloop ist wirklich für mich jetzt auch ein Klassiker, den ich super schön finde. Also es ist auch einer, der mir liegt. Jetzt natürlich der Parcours verändert dieses Jahr. Das heißt, ich glaube, der wird ein bisschen explosiver und härter, weil es halt weniger Pausen gibt zwischen den Bergen. Trotzdem ist das einer der Klassiker, der mir sehr gut liegt. Und ich möchte natürlich an meinem 6. Platz letztes Jahr anknüpfen und besser fahren dieses Jahr.
Besser als Sechster klingt ja nach Leader. Also hast du auch den Rückhalt vom Team?
Ich habe auch den Rückhalt vom Team, ja. Weil man als Klassiker kann man ja nicht... Also wir laufen mit der Taktik, dass du im belgischen Klassiker nicht einen Leader machen kannst. Weil es gibt immer einen wirklich Leader und einen Co-Leader. Weil wenn der eine Leader mal ein Problem hat, soll trotzdem noch einer dabei sein, der auch Resultat fahren kann. Und ich habe auf jeden Fall, werde ich dieser Co-Leader sein, weil ich mit Binyam zusammen auch einfach so gut funktioniere momentan auch und halt auch, wie gesagt, mich so gut fühle auf dem Rad und das Team es auch sieht.
Ja, ja, also man konnte es ja diese Saison schon ganz gut sehen. Die angesprochenen Leadouts, die waren ja eigentlich auch immer ganz gut. Auf jeden Fall seid ihr aufgefallen, jetzt nicht nur mit eurem Trikot. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit durch die Strecke am Wochenende. Also Was denkst du, wird sich jetzt mit dem geänderten Verlauf ändern oder erwartest du eigentlich erstmal so den gleichen Rennverlauf?
Also ich erwarte eigentlich wieder, dass es am Anfang relativ schnell eine Break gehen wird und dann ist der erste Schlüsselpunkt, dass jetzt nach dem Harkuk fahren wir nicht mit zur Padestrat, sondern fahren wir quasi um den Bärendries rum, über den Eikenberg zum Holleweg. Zum Wolvenberg von der Rückseite aus. Das heißt, da würde ich schon mal rausnehmen, dass es gab immer ein sehr großes Drag Race in den ersten in einem der wichtigen Pflastersteinsektoren, dem Holleweg. Das findet jetzt nicht mehr statt, sondern mit Eikenberg, Wolvenberg und dann den Pflastersteinsektor in die andere Richtung erwarte ich, dass das Rennen viel ausgedehnter ist, also viel langgezogener. Plus anschließend den Molenberg erwarte ich, dass das Rennen früher explodiert als die letzten Jahre, wo man sich immer irgendwie dazwischen noch erholen konnte und zurückkommen konnte. Deswegen wird die Platzierung jetzt am Anfang sehr wichtig sein, weil ich denke nicht, dass man da in irgendeiner Weise dann, außer man hat wirklich gute Beine, was gut machen kann, aber selbst dann wird man es bereuen.
Also
der Platzierungskampf wird viel wichtiger, aber danach ist das Rennen viel einfacher oder viel ausgedehnter.
Kann man sagen, also lohnt sich ein bisschen früher einzuschalten dieses Jahr?
Ich glaube, dass es sich lohnt, früher einzuschalten. Ja, ich meine, man sieht da die ganzen letzten Rennen, dass die Finale viel länger sind. Und jetzt ist halt wirklich so, dass diese Klassiker oder dass die Rennen jetzt wirklich so viel schneller geworden sind. Und ich bin überzeugt, dass wir dieses Jahr im Schnitt 10 bis 15 Watt noch mehr fahren als die letzten Rennen, als letztes Jahr im Schnitt. Ich meine, in Mallorca hat man gesehen, was sich die Bergfahrer da abgeliefert haben. Das war komplett bescheuert. Also von allen guten Geistern verlassen, so schnell Rennen zu fahren und dann muss das Rennen noch losgehen. Das heißt, in den Klassikern wird es, glaube ich, nicht anders und wird es auch direkt krachen.
Nochmal so ein bisschen Grundinfo schnell zum Rennen, dass sich die Leute das vielleicht ein bisschen besser vorstellen können, wer sich noch nicht so richtig damit befasst hat. Ich weiß nicht, nennt man das Halbklassiker?
Ja. Umlob? Umlob ist schon ein richtiger...
Ja, ist schon ein Klassiker,
Ist jetzt nicht... Also es gibt dann darüber, würde ich sagen, gibt es noch...
Monumente.
Gent-Wevelgem hat vielleicht noch ein bisschen mehr Prestige. Natürlich Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix, aber von den Kopfsteinpflasterrennen kann man das schon
ist
sagen.
Ist auf jeden Fall... knapp unter 200 Kilometern, 197 Kilometer. Es sind insgesamt 11 Berge in Anführungszeichen. Ne? Das sind so kurze, super steile Rampen. Auf der ersten Hälfte quasi nur einer, der Lehberg. Und auf der zweiten Hälfte geht es dann auch nochmal mit dem Lehberg wieder los. Auf der zweiten Hälfte dann aber 10 Stück. Und gerade so im letzten... ja, weiß ich nicht, Drittel, Viertel ist es dann echt nochmal so richtig gesteckt. Den Molenberg, den höre ich immer wieder. Könnt ihr vielleicht nochmal was zu sagen, warum der immer genannt wird? Ist der besonders schwer? Auf jeden Fall geht es dann gegen Ende nochmal über den Lehberg, Bärendries und die letzten beiden sind dann nochmal die Mühe und der Bosberg, die man natürlich dann auch aus Flandern-Rundfahrt kennt.
Ich lasse mal Laurens antworten, der ist wahrscheinlich das letzte Mal vor ein paar Wochen vielleicht draufgefahren im Molenberg.
Nee, das werde ich morgen machen. Morgen ist die Recon. Molenberg ist halt wirklich so ein bisschen das Schlüsselstück, weil man von einer zweispurigen Straße 90 Grad links abbiegt in eine Straße, die, lass mich nicht lügen, 2,50 Meter breit ist.
Zwei Meter würde ich auch eher sagen.
So ganz schlechte Pflastersteine, nass, steil und dann noch so einen anderthalb Minuten Auslauf 3-4% mit Seitenwind. Also das ist furchtbar, wenn man da zu weit hinten ist. Und da reißt das Rennen jedes Jahr. Gut, ist dann natürlich vom Wind abhängig, ob man danach zurückkommt oder nicht, aber das ist somit eine der Schlüsselstellen. Und dieses Jahr, wie gesagt, mit dem veränderten Anlauf dazu, wird das Peloton schon viel, viel ausgedehnter oder viel langgezogener sein. Und ich denke, dass es dann wirklich dazu kommen kann, dass es halt nicht mehr so einfach ist, zu kommen. Weil es einfach davor schon schwieriger
war. Wie gehst du das persönlich an? Natürlich kann man das nicht hundertprozentig planen, aber dass du an so einer Schlüsselstelle da bist, wo du sein willst. Wie ist dein Mindset dafür?
Oberkörper einsetzen.
Wie viel vorher?
Nicht zu viel vorher. Es gibt immer eine Öffnung, weil immer ein Team pennt. Ich war bis jetzt jedes Jahr war ich gut vorne. Ich bin in den ersten fünf da gewesen, in den ersten 5 bis 10. Also man muss sich halt in der Platzierung, die Klassiker in Belgien ist einfach. Du brauchst Power, du brauchst Gewicht, um auf den Pflasterstein voranzukommen und du brauchst Platzierung. Das sind somit die drei wichtigsten Dinge. Und wenn man sich halt gut platzieren kann, dann ist das alles so viel einfacher. Und du musst das fühlen. Du musst die Jungs haben, die dich platzieren können und die Jungs leiten können. Und im Notfall halt auch keine Angst haben, mal deinen Oberkörper einzuwenden, um dann mal Platz zu machen. Aber ich bin jemand persönlich, ich warte immer gerne und sehe dann wirklich im letzten Moment, hier ist die Öffnung und dann einmal kurz dadurch.
Aber du musst dich natürlich auch so mental schon darauf gefasst machen, dass, sage ich jetzt mal, nicht 500 Meter vor Ziel oder sagen wir mal auf die letzten paar Kilometer von einem Rennen, wo auch Adrenalin dabei ist, diese Schlüsselstellen bei den Klassikern, die kommen ja weit, weit vorher. Also du musst dich ja schon irgendwie so mental darauf einstellen, okay, jetzt kommt schon das erste Mal ein Finale, wenn man es so will. Ne? Also wie machst du das für dich? Weil das haben auch, da tun sich auch viele Fahrer schwer. Ne? Also jetzt sage ich mal so 80 Kilometer vom Ziel schon mal so richtig die Ellbogen auszufahren und zu sagen, okay, die Kurve, die ist mindestens genauso wichtig wie die Zielkurve. Weil wenn ich da nicht vorne bin, dann komme ich erst gar nicht zum Ziel. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber so gehe ich da ran, weil ich weiß, es gibt ja keine Gruppe, die sagen, Jungs, heute fahren wir am Molenberg weg und das sind der, der und der. Also es kann halt an jedem Berg passieren und da musst du an jedem Berg vorbereitet sein. An jedem Berg ist es wirklich auf Neuplatzieren so effizient wie möglich, also so wenig Kraft verbrauchen wie möglich, so weit vorne wie möglich und dann am besten auch noch oben mit so frisch sein, dass du mitgehen kannst. Und das ist einfach die Kunst daran. Und das macht mir, also mir persönlich macht es super Spaß, mich jedes Mal aufs Neue zu platzieren. Gut, wenn es jetzt wirklich so ein absolutes Highspeed-Gerangel ist, dann habe ich da überhaupt keinen Spaß dran. Ich glaube, da hat auch keiner wirklich Spaß dran. Aber so in den ganz normalen Anläufen zu den Bergen oder so habe ich wirklich Spaß daran, mich zu platzieren, weil es einfach diese Hektik kommt zusammen. Du musst diese Ruhe bewahren. Du musst sehen können, wo jetzt die Öffnung kommt. Du musst gucken, wer ist nervös, wer macht jetzt einen Move. Das ist irgendwie die Kunst und das macht mir einfach Spaß daran, dass ich das auch machen kann. Ja,
es hört sich ein bisschen wie so Schachspielen, halt nur mit menschlichen Körpern. Also man muss mit der...
nur ohne Würfel.
weil das ja so einzelne Moves sind. Ne? Also der eine Move kann so viel bedingen, wie du schon sagst, kann auf einmal was öffnen, was vorher vielleicht nicht da war. Und du musst ja Leute auch lesen können, also Körpersprache und all solche Dinge. Ist schon echt mega interessant. Aber kannst du jetzt eigentlich im Vorfeld schon auch sagen oder abschätzen, welches Team ein gutes Frühjahr haben wird und welches Team nicht? Also welches Team nicht ist wahrscheinlich einfacher, als zu sagen, wer wird rasieren. Also im letzten Jahr war ja Wismar Liese Bike.
Du meinst jetzt auf die Klassiker in Bezug?
Genau, auf die Klassiker. Die waren bei diesen Rennen überragend. Aber dabei, wo es richtig drauf ankam, also die Monumente, die dann am Ende des Jahres bei der Abrechnung wirklich zählen, hat man es nicht ganz so gebacken bekommen. Wie wird das dieses Jahr sein?
Boah, das ist schwierig zu sagen, weil ein ganz großer Faktor ist, bleiben alle Jungs auf der Karre sitzen oder nicht?
Ja, okay, bleiben alle drauf sitzen. So, hast du so ein Gefühl, welches Team da dominierend sein könnte oder ist es eigentlich dieses Jahr sogar viel, viel offener?
Boah, ich glaube also wirklich, dass das Trek wieder sehr gut sein wird. Weil die sehr viele gute Einzelfahrer haben. Und ich hoffe natürlich, dass wir ein gutes Feuer haben und dass wir alle auf der Karre bleiben sitzen und dann auch das eine oder andere Resultat einfahren können. Aber von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, glaube ich, Trek somit eines der stärkeren Teams.
Ja, die haben sich auch gut zusammengefunden. Ne? Also da kamen jetzt nicht so viele Leute neu dazu, sind nicht viele abgegangen. Die Fahrer, finde ich, einzeln haben auch nochmal einen Step gemacht. Natürlich letztes Jahr schon Tom Screens nochmal einen draufgelegt. Dieses Jahr, ja, also hier Kollege aus Tschechien, Matthias Wacek, einen Riesen-Step gemacht, würde ich sagen.
Ja. Wusstest du, dass der Deutsch spricht?
Ja. Ernsthaft? Ah, Einladung ist raus.
Ja. Ja. Ich glaube, der ist in Österreich aufgewachsen.
Ja. Ja, aber wir gerade eben gesprochen haben, Tom Screens ist schon krass, oder?
Also das ist für mich einer der besten Fahrer momentan im Bunch. Ich glaube, es gibt keinen Fahrer, der so breit aufgebaut ist wie dieser Kerl. Den kannst du überall einsetzen. Ja. Das ist wirklich, also der Kerl hat meinen vollen Respekt. Der ist, ich finde den echt einen echten guten Fahrer.
Alles, weil er aufgehört hat zu tanzen im Winter, ne? Man darf es nicht, man kann es ja nochmal sagen. Also das war zumindest seine Argumentation, warum es jetzt auf einmal so viel besser läuft, ne?
Letzter Punkt zur Track-Mannschaft. Alex Kirsch die Woche um eine Sekunde Randa kommen verpasst.
Ja. Das ist am Mallorca Randa, naja.
Da stimmt die Form auch.
Ja, treten können die alle, ja. Also das muss man, glaube ich, keinem mehr irgendwie sagen, dass die Jungs von Trek treten können. Also das ist wirklich, finde ich, eine sehr, sehr starke Mannschaft, ja.
Das
gut, UAE.
Eine Frage noch, weil du vorhin drüber gesprochen hast mit dem Gerangel und so. Du bist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, bist selber auch immer besser geworden und gehörst jetzt zu einem der Besten bei den Klassikern. Wie fühlt sich das für dich so an, wenn du in so eine Finalsituation kommst vor so einem Berg? Hast du das Gefühl, du hast noch alles unter Kontrolle oder ist das eigentlich eher wie so Leben am Limit und man hofft einfach, das geht irgendwie gut? Weil die Geschwindigkeiten ja mittlerweile so hoch sind, das ist ja alles drumherum, rauscht ja wirklich nur noch so vorbei. Und auch alle sind auch alle viel, viel besser. Weißt du? Also ja nicht mehr so, dass du jetzt einfach sagst, geh jetzt mal kurz aus der Reihe und fahr dran vorbei, wie man es vielleicht früher noch ein bisschen mehr machen konnte zu Andy und meiner Zeit. Würde ich zumindest behaupten, da war das manchmal noch ein bisschen mehr der Fall. Das sieht einfach gar nicht mehr danach aus. Also alle sind so wirklich bis aufs letzte Prozent Knapsnieder halt am Limit lang.
Also das ist alles situationsabhängig. Wenn man gute Beine hat und gut platziert ist, dann hofft man natürlich, dass da jetzt irgendjemand losfährt, weil man dann relativ sicher ist, dass man den kontern kann. Aber wenn man zum Beispiel, das ist immer so mein Knackpunkt, in der Runde von Flandern in den Thaienberg kommt, dann hofft man, dass da irgendwie jetzt alle um dich rum Platten haben, dass du da so gemütlich wie nur geht, hochfahren kannst. Weil das ist wirklich so mein Hassberg ist in der Runde von Flandern, weil der kommt, glaube ich, nach 230 Kilometern und da geht irgendwie mal eben gar nichts, da habe ich immer so einen Durchhänger. Aber meistens hoffe ich schon, dass das jetzt irgendwie dann gut läuft, dass das die Platzierung, dass ich weit genug vorne bin, dass ich jetzt keinen Platten habe, dass jetzt irgendwie dann nicht ein Van der Poel oder so jetzt schon geht. Also meistens hofft man, denke ich.
Ja. Ja, aber ich kann mir jetzt mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, weil es jetzt bei mir auch schon dann jetzt fast 10 Jahre her ist und so mit den Klassikern. Und es war damals schon krass, du hast ja ganz oft das Gefühl gehabt, du bist eigentlich eher so im Autopiloten unterwegs und fährst eh eigentlich nur mit. Und hoffst du halt, dass es irgendwie hier funktioniert, was du hier gerade machst. Und jetzt ist der ganze Sport nochmal schnellerer geworden und auch alle viel, viel fitter.
Aber Lorenz hat ja gerade schon gesagt, was dir fehlt. Gewicht.
Ja, aber du bist doch die Gravel-WM gefahren.
Ja, aber,
oder?
Aber da gehöre ich ja auch eher zu den Besseren. Und da ist ja auch.
Und da, ja, ja. Und wie hast du da, wie war es denn so? Da war doch so irgendwie am Anfang so ein Single-Trail direkt.
Ja, gut, aber
hast du da gehofft?
Da habe ich dessen gehofft, weil das, ja, stimmt natürlich schon. Da habe ich aber nur gehofft, weil, ja, da können halt noch alle und das merkst du halt auch und das ist, ja, okay, gut, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist nicht geil. Also da hoffe ich dann zum Beispiel auf den Thaienberg. Weißt du? Ja. So, dass alle so ein bisschen, es wird mal sortiert. Und dann da oben können wir uns alle mal in Ruhe angucken, gut, die noch Beine haben und ein bisschen Radrennen wurde gefahren. Aber okay, das war ein guter Vergleich, ja.
Nee, also ist nicht, aber gut, bei den Klassikern ist ja wirklich so, dass es meistens erst bricht, wenn es halt wirklich zäh war. Und weil jetzt einfach das allgemeine Niveau so hoch ist. Und das heißt halt dieses energieeffiziente Platzieren, aus dem Wind bleiben, dass man halt wirklich bei fast voller Kraft ist, wenn es halt erst losgeht. Und das ist die Kunst. Und wenn das, bis dahin hoffst du, und wenn du das dann, ich meine, es geht ja dann immer ganz schnell, dann fliegen die ersten ab. Und dann ist es wirklich so ein Ausscheidungsrennen von hinten, weil von vorne einfach eigentlich alles zusammenbleibt. Und wenn dann so dieser Knackpunkt kommt, so bei den langen Klassikern nach 200 Kilometern, ab dann ist wirklich so, weißt du, okay, muss ich jetzt weiter hoffen oder ist jetzt für mich voll Fokus rein und kann ich jetzt entscheiden, so jetzt geht's los, jetzt mache ich das, jetzt mache ich den Move. Also ich glaube, man muss da, also da gibt's meistens auch dann so wirklich so Punkte, ab wann man dann switcht.
Ja.
Wie ist jetzt dein Weg Richtung Samstag noch die Woche? Wir nehmen jetzt Mittwochabend auf. Was kommt noch so?
Also ich hatte heute noch ein gutes Training, was mir nochmal viel Selbstbewusstsein gegeben hat. Also ich bin seit der Algarve, seitdem ich zu Hause bin, fühle ich mich wirklich richtig gut. Habe totales Selbstvertrauen in mich selber. Das Training heute war auch nochmal mega.
Was hast du gemacht? Früher hatten die ganzen Klassikerfahrer, die hatten so eine Straße, einen Berg, wo die Beine getestet haben. Ist das noch so übrig geblieben in Belgien oder hast du jetzt einfach ein ganz normales, sag ich mal, Training mit Intervallen gehabt und hast dich gut gefühlt?
Nee. Hier an der Küste ist sehr, sehr beliebt Beachracen, Strandfahren, also mit dem Rad am Strand lang zu fahren. Da gibt es so Single Trails und dann am Strand und also da habe ich heute ab und zu dann mal einen Gasfuß stehen lassen und das war phänomenal, die Werte. Also ich habe den ganzen Winter habe ich nicht so viele Watt getreten wie heute. Und ich konnte immer wieder. Und dann halt, das sind so die Vergleiche, wo ich mich über die Monate, also ich weiß, wie ich da im November lang gefahren bin und ich weiß, wie ich da heute lang gefahren bin. Und das ist so mein Plus mit den anderen dabei noch. Wir waren heute 5 Mann. Hat mir schon sehr viel Selbstbewusstsein und es macht einfach total viel Spaß. Aber halt dieser Vergleich mit den letzten Wochen dann da, wenn man dann auf einmal überall 2-3 Minuten schneller ist durch die Dünen, dann weißt du schon, okay, jetzt ist Zeit.
Ja, das meine ich, ne? Dass man halt so einen Abschnitt hat, wo man öfter langfährt, wo man genau weiß, wie man sich fühlt, wenn man gut ist und nicht so gut. Ne? Also,
genau. Ja,
okay. Aber mit dem normalen Rennrad, mit dem Straßenrad oder seid ihr dann mit den Ballonreifen gefahren?
Das ist Ballonreifen auf Mountainbike mit dem Rennradlenker. Also das ist ganz, ganz crazy Zusammenfassung, aber wird relativ groß momentan, diese Beach-Race-Szene. Macht doch unglaublich viel Spaß. Im Winter, ich habe diesen Winter mehr auf dem Strand verbracht als auf der Straße. Krass.
Und da gibt es auch so, also ich kenne das auch von den Holländern, die Gravel fahren, die machen das auch viel, Ivar Sleek, Jasper Okkerloon und so.
Genau, ja, genau.
Und, ist ja sogar, ich glaube, Alpecin de Koenig, die haben alle sogar Teamräder.
Ja, und Quickstep auch.
Also die kommen alle dann mit gelabelten Rädern an. Das sieht so witzig aus, weil es so ein Sport ist. Der findet für uns gar nicht statt.
Das ist so wie Cross, Cyclocross.
Nee, das ist ja sogar noch krasser, ist ja noch nischiger. Das ist ja wirklich...
Ja. Ja, aber das wird nicht mehr so nischig bleiben. Also ich kann jetzt, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf oder ob ich es schon öffentlich machen darf, aber...
Es wird eine Tour-Etappe da geben. Die Tour wird gestartet am Strand.
Nee. Ein sehr, sehr bekannter belgischer Fahrer hat mir in der Runde von Algarve erzählt, dass er auch damit beschäftigt ist, sich jetzt so ein Beachfahrrad bauen zu lassen, um dann auch mal im Winter Beach zu fahren.
Okay. Der hat einen Red Bull-Helm an, oder?
Aber krass, dass ihr das macht nochmal jetzt so unter der Woche vor dem Umlaub.
Ja, aber es macht einfach unglaublich viel Spaß und du kommst raus. Also das ist für mich, wenn ich auf dem Rad sitze, es macht so viel Spaß und die Zeit verfliegt so schnell, das ist wirklich super. Und dann hatten wir richtig gutes Wetter heute. Wir hatten, ich glaube, 11 oder 12 Grad, strahlende Sonne am Strand.
Belgischer Sommer. Das ist ein belgischer Sommer. Ich habe Niki Terpstra, der ist ein bisschen weiter hoch die Küste, aber der ist heute kurz gefahren. Also, ne,
Ja, also ja, hier ist schon wieder
in, Sommer. In Ostende lagen sie schon am Strand heute auch.
Ja. Ja, also gut, du kommst natürlich dann auch so ein paar Phänomenen gegen. Im Dezember sind wir dann gefahren bei 4 Grad und da waren irgendwelche Jungs, die waren dann im Meer am Schwimmen, aber bei 4 Grad. Also, das ist schon, alter Schwede, was hat die denn geritten?
Das war Wim Hof dann, ne?
Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Schon, nee, aber das, also das habe ich auch diesen Winter sehr, sehr viel gemacht, ja.
Okay, wie geht's weiter jetzt Richtung Wochenende? Dann ist morgen wahrscheinlich ein bisschen ruhiger.
Morgen ist Recon. Nochmal ein letzter Test vom Material.
Von, was fahrt ihr für Reifenbreite?
Von der Strecke angucken.
20, 30?
30. 30. Und ab dann bleibe ich mit dem Team. Dann gibt es Donnerstag, also morgen gemütlich, Freitag gemütlich und Samstag ist es dann schon soweit und Samstagabend dann wieder nach Hause. Ja. Um dann auch ein bisschen Quality Time hier mit meiner kleinen Family zu haben.
Kürne fährst du nicht?
Kein Kürne für mich, aber dann Summer.
Ja. Okay.
Summer ist am
Titelverteidigung.
Mittwoch.
Ja, Summer ist am Mittwoch, ja. Dieses Jahr. Es war immer dienstags, aber jetzt ist Mittwoch.
Ach, wirklich?
Ja.
Ah.
Also ich bin mir relativ sicher, dass es jetzt Mittwoch ist.
Ich gucke nochmal gerade, 4.3. Das ist ein Dienstag. Ich war mit dem.
Ja, ich glaube es aber am 5.3.
Also Pro Cycling Stats sagt mir hier noch. Ah, das stimmt. Warte mal. Nee. Ist am 4.3. Also hast du doch noch einen Tag weniger zu Hause.
Ist es am 4.3., weil alle erzählen mir, dass das Mittwoch ist.
Ich habe es mir ja ziemlich gut merken können, weil am Dienstag ist ja noch Karneval in Köln. Und deswegen weiß ich noch nicht so, ob ich vielleicht noch mal einen Tag hier Karneval feiere oder doch mich noch schon ins Auto setze und mal mir das Rennen vor Ort angucke.
Ja, nee, das mit dem Karneval, da musst du mich echt noch mal mit reinführen. Ich kann das gar nicht verstehen, ne? Dass ihr da so heiß seid. Also dass ihr, einen Tag kann ich verstehen, aber dass ihr das über mehrere Tage wirklich so immer wieder machen wollt. Aber das vielleicht muss ich da echt mal,
Karneval.
Muss ich da echt mal dabei sein.
Ich war ja auch ein großer Verfechter vom 11.11., aber das ist vielleicht jetzt nicht mehr so ideal als Radprofi. Nee,
das ist ein schwieriger Zeitpunkt, da nochmal so richtig Gas zu geben. Ne? Das war immer ein Drahtseilakt.
Am 11.11. Das ging, das hat eigentlich immer ins Programm gepasst, aber dieses Jahr war ich in Singapur. Naja, ich verstehe die Jungs schon, die Karnevalisten. Also ich bin da auch nach meiner Karriere bestimmt interessiert dran, einen schönen Kölner Karneval zu feiern.
Kann man mal machen. Kann man machen, kann ich jedem empfehlen. Einmal im Leben.
Ja, es ist Kultur. Also es gibt Jungs, die wollen die Mühe von Geratsbergen hochfahren mit dem Fahrrad und es gibt Jungs, die wollen den Kölner Karneval machen. Also,
ja,
beides Kultur.
Vielleicht Andi jetzt nochmal oder vielleicht auch Laurens, nochmal so ein Zuschauerguide. Start ist in Gent, Ziel ist in Ninove. Wo lohnt es sich hinzustellen? Wo lohnt es sich aufzupassen? Wie gucken das die Belgier?
Also, wenn man viel vom Rennen sehen möchte, dann rate ich den Hakuk an. Da kommen wir dreimal lang.
Ja.
Mhm.
Das ist die Pflastersteinpassage vor dem Nehberg. Die Mühe von Geratsbergen ist Schwachsinn. Lohnt sich nicht. Weil einfach da werden viel zu viele Leute stehen. Ich glaube, Berendries ist auch noch ganz cool, weil da ist halt auch relativ steiler Berg, wo man auch nur viel Platz für Zuschauer. Also das sind so meine zwei Punkte, wo ich mich hinstellen würde, wenn ich das reingucken
würde. Ja, kann ich auch. Also Hachuk und der ist ja dann direkt im Anschluss, da biegt man dann links ab den Lehberg rauf. Auch eine gute Stelle, wo die Fahrer langsam vorbeikommen. Ne? Also auch oben aus dem Lehberg raus ist dann die ersten beiden Male eigentlich auch das Tempo noch nicht so hoch. Hier kommt auch immer ein bisschen nur drauf an, wie der Winter steht. Und ganz oben am Lehberg, beziehungsweise am Ende dieser kleinen Straße, ist ein Gasthaus, da ist immer was los, da wird das Rennen gezeigt, da gibt es alle möglichen flandrischen Spezialitäten, also eine gute Pommes gibt es da gibt es Stofflees.
Fritten, das ist keine Pommes, das sind Fritten.
Fritten, ja. Da kann man dann
Stofflees.
Genau. Und das kann man machen. Und dann kann man von da aus auch noch natürlich dann nochmal schauen, was schaffe ich jetzt noch zeitlich, irgendeinen anderen Berg anfahren. Muss man sich immer so ein bisschen auch ja, durchmogeln. Ja, da sind ein paar Straßen gesperrt, aber dann fährst du halt irgendwie über einen Feldweg, sich vorher einfach mal so ein bisschen optionale Routen raussuchen und dann klappt das eigentlich immer ganz gut in Belgien. Also man kann sich dann vielleicht auch bei den Einheimischen so ein bisschen dranhängen. Die rennen ja auch von A nach B und nach C und stehen an mehreren Stellen beim Rennen. Aber ich denke mal, so Hachruck ist schon mal ein guter Anlaufpunkt. Da kann man auch mal vielleicht, wenn man mit dem Rad da ist, dann mal selber mal drüber fahren, bevor die Profis kommen und so ein Gefühl dafür bekommen, was es heißt, diese 2-3 Kilometer da ein paar Mal drüber zu bügeln.
Ich glaube, dieses Café da oben könnte ganz interessant sein, weil du direkt an der Nationalstraße auch bist. Dann kommst du wieder weg.
Ich bin da jedes Jahr.
Da kannst du
Pommes, ja, kleines Andi, Bier und weiter.
Andi, Fritten, vielleicht sehen
sorry,
wir uns.
Fritten.
Fritten, ja. In Belgien Pommes, dann wirst du verhaftet.
Vielleicht sehen wir uns. Ich frage nämlich gar nicht für einen Freund, sondern ich bin auf jeden Fall auch da. Zumindest am Start. Und danach mal gucken.
Was machst
aber
du da?
Lieberg klingt ja erstmal gut.
Was machst du da, Basti? So Ausflug?
Ausflug? Bilber?
Oder nee. Beruflich?
Beruflich mit Jonas.
Jonas Winiger.
Genau.
So ein bisschen mit Kurbelenge philosophieren.
Mit Jonas von Rose.
Grüße.
Die haben kein Profiteam, oder?
Nee, noch nicht.
Dessen sind die ja da unterwegs. Und dann gehen sie direkt bei den Top Dogs. Also von oben anfangen. Erstmal oben anklopfen und dann.
Ja, Laurenz, du kannst uns direkt mal für connecten. Ich glaube, es ist schwierig.
Ich bin ganz glücklich mit Cube. mit dem Würfel.
Ey, das ist auf jeden Fall was, wo Sportmarketing definitiv gegriffen hat. Also, ne? Kompliment. Ich finde es mittlerweile auch geil, das Rad.
Also ich habe davon keine Ahnung, aber ich weiß, dass die Karre unglaublich schnell ist.
Ich habe davon keine Ahnung. Ja gut, aber das reicht ja schon.
Also von Marketing, Sportmarketing, wie man das macht, da will ich mich noch nicht einmischen. Ich kann nur sagen, das ist das schnellste und steifste Rad, das ich bis jetzt hatte.
So, den Block wird Cube sich jetzt rausschneiden, dass das im Besenwagen gesagt wurde.
Ja.
Hey, die sind auch schon bei unserem Ranking relativ gut weggekommen diesmal. Ja. Also wesentlich besser als beim letzten Mal.
Sind ja auch gut wieder.
Laurenz hat es ja auch angesprochen, die Lackierungen und so, die haben auf jeden Fall über die Jahre, wurden immer besser, oder?
Die Lackierung ist auch Teil des Teams, was die sagen, aber also dieses Jahr finde ich es wirklich super schön. Und das Rad ist einfach, das ist wirklich super schnell. Wobei Cube ist ja eigentlich, also das hat mir jetzt erzählt, die sind einer der größten E-Bike-Hersteller.
Ja, schon mal Wagi fragen, der kennt
sich
ja schon
anscheinend. Und die haben irgendwie so eine riesen, nein, und die haben anscheinend so eine riesen Lagerhalle da stehen, wo die ganzen Bikes zwischenlagern. Das heißt, die haben überhaupt keine Wartezeiten. Das finde ich so krass.
Ja, Hast du vorher noch ein Werbebriefing bekommen?
Ja, ich wollte gerade sagen.
Nein. Aber jetzt, weil ich war da noch nicht. Ich war da noch nicht, aber die hat mir das erzählt. Also Jonas Rutsch war da.
Okay.
Ist der größte deutsche Radhersteller.
Ja.
Ja, ich will jetzt keine falschen Zahlen, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass die irgendwie 40.000 Räder oder 400.000 Räder zwischengelagert haben. 400,
fast
so.
Kein.
Ja, ich weiß nicht mehr.
Die Lager sind voll.
Ich glaube, man kann zusammenfassen, dass wir auf jeden Fall im Radbereich in Deutschland in jedem, also in verschiedenen Himmelsrichtungen sehr gut aufgestellt sind.
Ja, das stimmt. Ja. Gut, wollen wir noch irgendwas Spezielles wissen?
Nee, ich hätte noch ein paar Fragen zu dem Hund, aber das machen wir im Off. Und der mag dich auf jeden Fall sehr. Ja.
Der Hund mag mich sehr, ja. So. Ja. Der muss mich auch immer vermissen, der Arme. Ja.
Sehr gut. Nee, sonst habe ich keine weiteren Fragen. Wir sehen ihn hoffentlich ja irgendwo im Fernsehen wieder.
Ja, denk ich. Siehst du Andi und mich auch am Lehberg irgendwo oder beim Harkock?
Ja, wenn ich Zeit habe, gucke ich mal vorbei.
Wenn ich da bin, dann schreie ich dich an. Okay.
Ja, das ist sehr, sehr nett. Sehr gerne. Gut, wir sehen uns wahrscheinlich, denke ich, im Start. Ja, ne? Ja. Anni, du wirst wahrscheinlich auch im Start sein.
In der ganz berühmten Location, Kölpke. Genau.
Herz Kölpke.
Die Radrennbahn von Gent. Mhm. Und ist dann auch, also ist eine echt beeindruckende Location für so einen Start. Und es ist dann auf jeden Fall immer so, dass, okay, jetzt geht die Klassikersaison endlich los. Und ich bin freue mich echt, dass du, glaube ich, mal ganz gut verständlich gemacht hast, worum es da eigentlich geht bei den Frühjahrsklassikern, ja. Was die Rennen so besonders macht, warum ich zum Beispiel mir diese Rennen auch tausendmal lieber angucke als jede Tour de France-Etappe, muss ich ja immer wieder leider sagen.
Und sogar als Tour of Oman.
Genau. Also ich war ja mal 2 Jahre beim Team Quickstep und da war das einfach so von der Teamleitung so, das sind die einzigen Radrennen des Jahres. Also da hat man das wirklich so gesagt. Ne? Alles andere ist ein Kindergeburtstag, die Frühjahrsklassiker, übers Kopfsteinpflaster, das sind die richtigen Radrennen.
Ja, also man lebt dafür oder man lebt nicht dafür. Und das ist einfach so viel mehr Action, die da passiert. Und gerade wenn man irgendwie, also wenn man ein bisschen von den Rennen versteht, wenn man jetzt weiß, was Windkante ist, was es heißt über Pflastersteine, also jetzt, ich meine jetzt als Zuschauer, was es weiß, Pflastersteine, ein bisschen platzieren, ein bisschen bergauf fahren, dann weiß man direkt, was da abgeht. Und gut, bei so einer Bergauf-Etappe, wo du eh vorher schon weißt, ja, Vingegaard oder Pogacar gewinnt, ist es halt auch, tut mir leid, nicht so interessant. Das ist genau das, ich glaube, in dem Vergleich kann man auch sagen, das ist genau das gleiche, wie wenn Wout van Aert und Mathieu van der Poel am Cross stehen, am Start, dann brauche ich mir den Cross auch gar nicht anzugucken. Wohingegen, wenn die nicht dabei sind, dann finde ich das super interessant, dann ist auch richtig actionlos.
Ja. Okay. Ein Andi Staufeld, der am Wochenende mit seinem Bauchladen erkennen, wenn er die, dass er die Wetten annehmen kann da.
Oder Ben und Jerry's
verkauft. Also du hast uns jetzt auf jeden Fall schon Bock gemacht auf deine eigene Performance. Das scheint sich ja, das klingt gut.
Ja, ja, ich bin auch wirklich gespannt und kann es auch noch kaum erwarten, dann da zu starten, weil es einfach, dann geht's los. Ja.
Ich habe gerade gesehen, du bist auch erst 25, ne?
Ja.
Ja, ich bin jetzt 25 geworden.
Mann, im Dezember. Vielleicht noch mal ganz letzte tatsächlich inhaltliche Frage. Gibt es Fahrer, auf die du dich dann am Samstag besonders konzentrierst?
Ich habe die Startliste noch nicht angeguckt.
Okay.
Ich glaube aber, Mats, ich weiß nicht, ob der fährt. Ja, auf jeden Fall die besseren Fahrer. Gut. Okay. Die besseren Fahrer.
Gut, und ich glaube, der Hund bettelt auf jeden Fall um Zuneigung, deswegen.
Ja. Nee, mein Hund, der.
Ja, okay. beste Leben.
Der liegt hier so. Der hat das beste Leben. Der darf auch heute ausnahmsweise mal aufs Sofa. Weil ich natürlich jetzt schwierig dagegen kämpfen kann. Ja,
okay. Direkt ausgenutzt. Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich für deine Zeit und die geilen Insights. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, relativ gut zu verstehen gewesen, wie man sich da in so einem Rennen fühlt und wie man da herangeht.
Ja, immer gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Genau, wir hören uns.
Danke, Sandra, Laurenz. Bis Samstag. Ciao.
Tschö.
Ja, tschüss.